Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Hallo, mit Holger Klein außerdem. Und ich habe gleich zu Beginn eine Frage an dich, Holger.
Oh, okay.
Ja. Quam bene latinescis, quid novi est in scientia, Holgere?
Oh weia, wie nochmal?
Ach Gott, du kannst Latein, meine Güte. Oh, das ist immer peinliches. Quam bene latinescis, quid novi est in scientia, Holgere?
Wie gut kannst du Latein? Was? Oh weia, nee.
Quid novi est in scientia.
Quid novi est in scientia. Was gibt's Neues?
Nee. Was gibt's Neues aus der Wissenschaft? Aus
scientia.
Der
scientia.
Ah. Oder wie auch immer. Ich kann kein Latein. Ja, ich habe mir das jetzt kurz vor der Aufzeichnung noch von ChatGPT übersetzen lassen.
Ja. Ich hatte Latein in der Schule. Ich habe sogar... meine letzte Lateinklausur war so schlecht, dass es fürs große Latinum nicht gereicht hat. Also in Deutschland wurde das große und das kleine Latinum unterschieden. Meine letzte Klausur war so schlecht, dass es nicht gereicht hat. Aber sie haben dann, als sie mir das Zeugnis, also mein Abiturzeugnis überreicht haben, das war so ein Vordruck und da stand hinten drauf, dieses Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife beinhaltet das Latinum, Graecum, Hebraicum gemäß Kultusministerkonferenz vom so und so vielten nicht zutreffendes Streichen. Und das haben sie vergessen bei mir, und zwar bei Latinum, Graecum und Hebraicum. Das heißt, es gibt, hätte ich das Original noch, ich habe das Original leider verbaselt über die Jahrzehnte, hätte ich das Originalzeugnis noch, hätte ich einen Nachweis über das Latinum, Graecum und Hebraicum auf meinem Zeugnis stehen. Und irgendwann habe ich mir eine Kopie besorgen müssen für eine Hochschulbewerbung. Habe von der Schule eine, wie heißt das hier, beglaubigte Kopie oder wie es heißt, gekriegt. Und da hatten sie es dann aber richtig durchgestrichen. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich.
So ist meine Mutter.
Ich hasse Latein übrigens. Ich finde, Latein ist eine der größten Zeitverschwendungen, die man Schülern und Schülerinnen zuteil werden lassen kann.
Gut, da werden wir gleich drüber reden, aber wenn du jetzt schon hier persönliche Anekdoten
erzählst, dann mache ich das auch. Wenn ich schon persönlich werde,
ne? So wie du zu deinen altsprachlichen Kenntnissen, ist meine Mutter damals an, glaube ich, den LKW-Führerschein, den Autobus-Führerschein, den Lederisch Führerschein, das guckt, was alles gekommen, weil sie damals, wie sie noch von Deutschland nach Österreich übersiedelt ist, super, haben die einfach beim Übertragen auf den österreichischen Führerschein alles offen gelassen. Also sie haben nichts gestrichen, was sie irgendwie kriegen. Sie durfte alles fahren, was irgendwie Räder hat, theoretisch.
Und der ist auch nicht verfallen und den hat sie auch noch?
Nee, der hat irgendwann, gab es einen neuen und irgendwann ging das nicht, weil sie wäre auch nicht mit nichts gefahren, ich meine.
Ich finde allein die Vorstellung total lustig, ja.
Ja. Nee, aber warum ich mit Latein angefangen habe, das ist ein bisschen ein Österreich-spezifisches Thema, aber ich habe gedacht, es ist vielleicht für unsere gebildete Hörerschaft auch interessant.
Denn und die Wissenschaft kennt ja auch keine Grenzen.
Genau. Und Österreich hat ja seit letztem Jahr, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, eine Regierung, die besteht aus ÖVP, SPÖ und NEOS. ÖVP, SPÖ sind CDU, SPD quasi.
Die alten Volksparteien. Also,
genau, ja. Konservativen und Sozialdemokraten. Und NEOS, das sind unsere FDP. Mhm. Nur, dass die NEOS in Österreich noch nicht ganz so ins Rechtspopulistische abgeglitten sind wie die FDP in Deutschland. Die sind natürlich auch irgendwie eine rechte Partei im Wesentlichen, obwohl sie sich immer gut tarnen können. Also sie
ja, das Problem
ist. Erstaunlich viele Menschen halten immer noch für eine linke Partei, ist sie aber nicht. Aber
ja, das Problem beim Liberalismus ist, dass der sehr schnell in so einen Autoritarismus abkippen kann, weil er zu stark auf wirtschaftliche Freiheit oder die Freiheit zu wirtschaften setzt und dadurch dann Kapitalakkumulation, Monopolisierung und sowas alles. Und dann bist du halt ganz schnell im rechten politischen Spektrum angekommen, weil Hierarchien verteidigt werden.
Genau, aber in Österreich sind die NEOS noch nicht so arg drauf. Mhm. Aber sie haben sich als Spezialthema die Bildung genommen. Also NEOS waren immer schon von Anfang an, als sie groß geworden sind vor ein paar Jahren, die Partei, die gesagt hat, wir wollen Bildung. Wir wollen, dass junge Menschen Bildung gut sind. Wir müssen die Bildung reformieren. Also Bildung ist quasi so das Thema, das NEOS sich ausgesucht haben.
Passt auch in diese ja, es ist ja noch nicht mal eine richtige Ideologie, die haben, aber es passt trotzdem, weil denen geht es ja immer um Chancen.
Ja, genau, Chancen. Und die sind jetzt das erste Mal in der Bundesregierung und davor waren sie schon in der Wiener Landesregierung, aber jetzt sind sie eben das erste Mal Bundesregierung und haben natürlich den Bildungsminister bekommen, den wollten sie auch. Und der Bildungsminister Christoph Wiederkehr, also Bundesbildungsminister, der hat jetzt einen Vorschlag gemacht, der für große, große Aufmerksamkeit sowieso, aber auch Diskussion sorgt, denn er wollte oder er will den Lateinunterricht kürzen, was dann oft auch gleich als Abschaffen in den Medien steht, aber er will den eigentlich nur kürzen um, glaube ich, 3 Stunden pro Woche, also statt 3 Stunden die Woche, hast du nur 2 Stunden die Woche Latein? Nee, es müssen mehr Stunden. Ich weiß nicht, er wird nur gekürzt, er wird nicht gestrichen, der Lateinunterricht. Und stattdessen möchte er KI-Unterricht einführen, also KI-Bildung. So, und jetzt ist, da kann sonst noch was los sein in der Welt, ja. In Österreich ist es ein Thema, das seit Tagen heftig diskutiert wird. Wieder jetzt hier meine persönlichen Vorurteile, weil die ganzen Germanisten in den Zeitungen natürlich jetzt sich alle aufregen und sich überschlagen darin, zu belegen, wie wichtig Latein nicht ist.
Na, die alten Sprachen, also Latein, Griechisch, Hebräisch, dann jetzt nicht mehr in diesem Maße, das ist natürlich einer der Kernmarker der Leute, die sich für bürgerlich halten, das Bildungsbürgertum, das legt da absolut gesteigerten Wert drauf. Also das merke ich immer wieder. Mein Feldzug gegen Latein ist Jahrzehnte alt.
Ja, du kannst gleich weiterführen. Wir haben auch Wissenschaft dazu, die dich vielleicht in dem Feldzug unterstützt. Jedenfalls, wie gesagt, gab es Aufregung. Es soll auch die zweite lebende Fremdsprache, wird auch gekürzt, weil es haben ja nicht alle Latein. Ich war ja auch im Gymnasium, ich hatte kein Latein, ich hatte Französisch. Also ich konnte wählen, Französisch oder Latein. Ich habe Französisch genommen.
Und ich habe Latein genommen, weil das Vortanzen der Lateinfachschaftschefin besser, einfach, das war unterhaltsamer als das von der Französischfachschaftschefin.
Genau, also der Plan sieht vor, dass
Marketing auf den Leim gegangen.
Genau, also der Plan sieht vor, dass eben von Latein oder eben der zweiten lebenden Fremdsprache, was du dir auch nimmst, dass da ein bisschen was gekürzt wird und stattdessen so KI-Unterricht dazukommt. Mhm. Und da ringt es jetzt auf, also es gibt die Petitionen und sämtliche österreichischen Nobelpreisträger, die wir haben. Also wir haben ja 2 Literatur, die noch leben, Jelinek und Peter Handke und Anton Zeilinger, der Physik-Nobelpreisträger, auch mit dabei und 20.000 andere Leute unterschrieben haben und jede Menge Zeug. Und jetzt ist heute, das habe ich beim Frühstück gelesen, habe gedacht, das nehme ich jetzt gleich mit hier in die Sendung, hat der Standard, der Wissenschaftsteil, einen schönen Artikel veröffentlicht mit dem Titel, was man über die positiven Effekte von Lateinunterricht weiß. Denn die Leute kommen ja immer und sagen, ja, die Leute müssen ja Latein lernen, weil dann tut man sich so leicht, andere Sprachen zu verstehen.
Schult
die Denkfähigkeit und
genau,
so weiter.
Genau, romanische Sprachen, wo ich dann immer sage, ja, dann lern doch direkt Spanisch. Ja, dann hast du Spanisch gelernt und kannst daraus dann Italienisch ableiten. Das ist ein Win-Win. Genau, und es erhöht die Denkfähigkeit und es ist wichtig für das logische Denkvermögen, weil das ja alles so logisch aufgebaut ist.
Genau.
Wobei ich immer denke, das ist auswendig lernen, da ist nichts Logik, da kannst du mit Logik, kannst du Latein nicht lernen. Also das ist, ja, naja. Also
jedenfalls hat da hier der Standard einen netten Artikel veröffentlicht, wo mal so ganz kurz und grob nur die tatsächliche Wissenschaft zusammengefasst ist, weil es ist ja auch erforscht worden, ob das so ist oder nicht, und das fand ich ganz interessant, was da rausgekommen ist. Also das sind Studien aus den USA, 50 Studien seit 1915, okay, sind jetzt im Vergleich dazu 50 Studien im Jahr als 100 Jahren ein bisschen wenig, aber tatsächlich kam raus, Lateinunterricht zeigt sich der Effekt von Lateinunterricht zeigt sich bei den Vokabelkenntnissen in der englischen Muttersprache der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Kenntnis lateinischer Vokabeln für den Wortschatz in der eigenen Muttersprache, das ist wichtig. Also du kannst quasi, du hast mehr, dein Wortschatz vergrößert sich in deiner eigenen Sprache, wenn du Latein kannst.
Oh, gab es da eine Kontrollgruppe, die vielleicht doppelt so viel gelesen hat, wie die Probanden, die Latein hatten?
Weiß ich nicht, und ich weiß auch nicht tatsächlich, ob das auch so wäre, wenn die halt alle Französisch gelernt hätten statt Latein oder Spanisch oder was auch immer, ob sie dann auch einen größeren Wortschatz hätten. In Europa gab es aber auch Studien, da ist aus dem Jahr 2000, und die sagt, deutschsprachige Schülerinnen und Schüler, die Latein gelernt hatten, konnten leichter Fehler in deutschen Sätzen erkennen und leichter komplexe Sätze konstruieren. Mhm. Also da scheint es so zu sein, bei den sprachlichen Fähigkeiten scheint es zu fördern. Klar, weil Lateinunterricht, so wie ich glaube, dass er ist, ich habe ihn ja nie gehabt, ist vermutlich sehr, sehr, sehr viel Grammatik.
Ja.
Vermutlich mehr Grammatik, als du lernst, wenn du Französisch lernst oder
sowas. Ja, weil du es nicht nebenbei lernst. Bei Französisch kriegst du ja irgendwann mit, was dieses Esker vor der Frage bedeutet und so.
Ja.
Aber also bei Latein musst du das halt alles einzeln drauf schaffen, ja.
Genau. Also scheint es so zu sein, dass zumindest da ein leichter positiver Effekt auf die sprachlichen Fähigkeiten zu existieren scheint. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Tut man sich besser oder leichter, wenn man eine andere Fremdsprache lernt? Mhm. Und da gibt es eine Studie von 2003, wieder deutschsprachige Schülerinnen und Schüler mit erster Fremdsprache Englisch, zweite Fremdsprache entweder Französisch-Latein, und beide, also sowohl die Französisch- als auch die Lateingruppe, haben danach noch Spanisch als dritte Fremdsprache untersucht und gecheckt wurde, wie gut sind sie in Spanisch. Und was daraus kommt, ich zitiere jetzt mal, Teilnehmer, die in der Schule Französisch gelernt hatten, machten im Spanisch-Test deutlich weniger Grammatikfehler und etwas weniger Vokabelfehler als die Teilnehmer, die Latein gelernt hatten. Das Fazit der Studie: Lateinkenntnisse sind wahrscheinlich keine optimale Vorbereitung für das Erlernen lebender Sprachen.
Ach, herrlich. Es ist so schön, wenn die Vorurteile bestätigt werden. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, genau. Super. Also da gibt es noch mehr Studien in dem Artikel, den können wir in die Shownotes geben, diesen Übersichtsartikel, da kann man sich auch zu den Studien durchklicken. Es zeigt sich auch, dass die Auswirkungen, also da war eine Studie auch so um 2000 rum und 2008 in Österreich, da haben sie untersucht, Lateinunterricht, Einfluss auf Intelligenztests. Mhm. Kein Einfluss.
Also Latein, man kann jetzt durchaus sagen, Latein macht doof.
Ja, das nicht, aber es macht dich nicht schlauer als andere. Also es gibt abseits dieser speziellen sprachlichen Fähigkeiten, die du lernst, weil du halt so viel Grammatik hast, gibt es wissenschaftlich gesehen zumindest keine positiven Nebeneffekte. Zumindest nach dem aktuellen Stand, den ich jetzt aus diesem einen Artikel hier entsprechend vorgetragen habe. Also das heißt aber nicht, dass man nicht Latein unterrichten soll. Also ich bin jetzt auch kein Feind des Lateinunterrichts, aber was ich halt bescheuert finde, ist das zu sagen, was dich so aufregt. Ja, man muss Latein lernen, weil da kann man besser andere Sprachen lernen, dann kann man das machen. Das ist genau so. Das ist genau dasselbe Argument, dass man sagt, ja, wir müssen in Raumfahrt investieren und in die Grundlagenforschung investieren, weil dann kriegen wir Teflonpfannen. Ja, also die Teflonpfanne, erstmal ist die nicht, die hat mit der Raumfahrt nichts zu tun, das ist ein Mythos, aber natürlich sind diverse andere Sachen aus der Raumfahrt rausgefallen. Klettverschluss zum Beispiel, Akkubohrer. Ja, das ist alles direkt aus der Raumfahrt gekommen, aber wir fahren doch um Himmels Willen oder wir fliegen um Himmels Willen doch nicht zum Mond, dass wir einen Akkuschrauber kriegen. Ja, wir fliegen zum Mond, weil wir zum Mond wollen. Fertig. Und wenn wir einen Akkuschrauber wollen, dann ja, hätten wir schon einen Akkuschrauber erfunden irgendwie. Und beim Latein ist es genauso. Latein ist ja durchaus interessant und wichtig, vor allem wenn du rein von der Sprache weggehst, die aber auch wichtig ist, weil sehr, sehr viele grundlegende Texte für unser kulturelles Verständnis in Europa in Latein halt verfasst sind und sehr viel von der grundlegenden kulturellen Basis überhaupt mit der lateinisch-römischen Kultur zu tun hat. Also es ist vermutlich absolut lobenswert, sich mit dem zu beschäftigen, auch im Unterricht, genauso wie man sich halt mit anderen Dingen beschäftigt. Also wenn man sagt, wir wollen den Schülerinnen und Schülern das vermitteln, dann vermittelt ihnen das, aber tut nicht so, als wäre das jetzt irgendwie was anderes. Ja? Also man lernt Latein oder man unterrichtet Latein, weil man Latein können will. Fertig. Und wenn man das können will, dann macht man das. Und wenn man Spanisch lernen will, dann lernt man Spanisch. Fertig.
Ist halt, eignet sich halt nicht so gut zur Abgrenzung. Ne? Also das ist tatsächlich ist eine meiner Arbeitshypothesen, ist ja, dass unsere Gesellschaften in diesem Zustand sind, weil das sogenannte konservative Bürgertum oder wie du sie auch nennen willst, also was sich so gerne als Mitte bezeichnet und so, die eben sehr stark, wie nennt man es denn, Symbole oder Dinge sammeln, die sie in der Statuskonkurrenz der Gesellschaft überlegen aussehen lässt. Und das ist natürlich dann die Lateinkenntnisse, ne? Und das gelegentlich fallen gelassene lateinische Bonmot, also so irgendwelche Sinnsprüche, die könnte man genauso gut auf Deutsch sagen. Ne? Ich habe auch irgendwann mal auswendig, ich weiß aber nicht mehr, wie der ging. Wer Sinnsprüche auf Latein sagt, ist, ich weiß gar nicht mehr. Na, ich weiß es ja eh nicht mehr, wie es heißt. Also ich glaube wirklich, dass da sehr viel Dünkel dabei ist und versucht wird, einfach, man kann es ja auch zugeben, man kann einfach sagen, ich mache das, weil ich es geil finde und weil ich mich dann geiler finde als dich oder irgendwie sowas, was zwar vielleicht eine Arschlochhaltung ist, aber sie ist wenigstens ehrlich. Und jetzt irgendwie den Einfältigen, also den unteren Schichten, den Lateinunterricht als irgendetwas Nützliches zu verkaufen, ich finde das halt, eigentlich ist das intellektuell unredlich.
Ja, wie gesagt, es gibt kann jemand Deutsch reden, Latein nicht anfangen. Genau. Es gibt genügend Gründe, warum Latein ein sinnvolles Unterrichtsfach sein kann. Da muss man sich nicht irgendwie so den ganzen Quatsch ausdenken.
Ja, genau. Interessant sein. Ich kenne Leute, die finden das total interessant. Die finden das super spannend, sich da reinzunörden und zu gucken, was sind das für seltsame Konstruktionen und. Das sei denen ja auch gegönnt. Aber erzähl mir nicht, dass es gut für mich ist.
Genau. Das ist halt, und da wird jetzt in Österreich noch vermutlich länger diskutiert und was rauskommt am Ende, weiß man nicht, weil wenn in Österreich was schwer zu reformieren ist, ist genauso wie in Deutschland, dann Bildung. Ja. Weil das ist alles, da hängt so viel dran und du hast natürlich in Österreich immer noch, genauso wie in Deutschland, entgegen sämtlicher wissenschaftlichen Belege, diese Trennung schon irgendwie nach der Grundschule, nach der Volksschule, nach den ersten vier Klassen. Ja, da musst du dich schon entscheiden, Gymnasium, Hauptschule, Mittelschule und so weiter. Also das, und da rückt auch niemand davon ab. Also das wird, ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste in Österreich, dass irgendwer jetzt sagt, wir machen jetzt hier Gesamtschule oder sowas, obwohl die Wissenschaft hat, er sagt, das ist deutlich besser für alle.
Ja, aber das
sagt
sie ja in Deutschland auch schon seit Jahrzehnten und ständig gucken sie nach Skandinavien, wenn es darum geht, Migrationspolitik zu machen, aber gucken nicht nach Skandinavien, wenn es darum geht, Bildungspolitik zu machen, obwohl die Bildungsforschung ja wirklich immer und immer wieder sagt, nehmt euch das da als Vorbild. Gemeinsames, lebenslanges Lernen ist das Beste, was du machen kannst für Kinder.
Ja, ja, aber wird das wirklich passiert.
Teflon übrigens war gerade diese Woche, war im Kalenderblatt vom Deutschlandfunk, da, ne, so jeden Tag so eine Geschichte aus der Geschichte, so 5 Minuten lang, eine Sendung über Teflon. Eine Zufallsentdeckung wird zum Welterfolg. Tue ich mal in die Shownotes. Habe ich gestern Abend zum Einschlafen gehört sogar.
Ja, ja, das mit Teflon ist interessant. Ich habe das in meinem, sehr gut eingebaute Werbung. Ja. In meinem neuen Buch, das am 17. Februar erscheint, Die Farben des Universums, habe ich unter anderem mit Farben verknüpft ein Kapitel über Sinn und Unsinn von Wissenschaftskommunikation oder warum Wissenschaft, Grundlagenforschung wichtig ist und habe einen kleinen Abschnitt genau über das geschrieben, was wichtig ist und was nicht und was wir der Raumfahrt verdanken und was wir nicht verdanken, steht da drin. Mit Farben des Universums zu tun.
Ja gut, wenn du Werbung machst, mache ich auch Werbung.
Bitte.
Es gibt ja einen quasi neuen Podcast. Er heißt Erde und Umwelt. Gerade ist die 7. Folge, oder ist es die 6? Siehst du, ich bin auch doof. Naja, gerade ist die 9. Folge erschienen. Und ich wollte mal ein bisschen Reklame dafür machen, weil das ist eine Auftragsproduktion, die ich sehr mag. Und je mehr Leute das hören, desto schöner für die Auftraggeberin. Weil, dann machen die halt diese Auftragsproduktion weiter. Letzte Sendung ist über Munitionsbergung in der Nord- und Ostsee, was auch ein wirklich spannendes Thema war. Da liegen 1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die sie einfach verklappt haben. Und das gammelt jetzt gerade vor sich hin. Und es gibt tatsächlich Forschung darüber, wie man das Zeug da wieder rausholen kann. Mhm. Und die ist sogar so weit, dass wir im Prinzip morgen damit anfangen könnten, sag ich mal.
Das ist echt ganz Schiff spannend. Mit dem großen Magneten unten dran, oder?
So ähnlich. Also sie haben tatsächlich schwimmende Plattformen und sowas bevorzugen sie da. Und das Bundesforschungsministerium hat auch, ich glaube, 100 Millionen Euro gegeben, nur um das zu erforschen. Also das ist durchaus verstanden in der Politik. Und ja, im Grunde gibt es die Mittel, die wir haben. Wir müssen es jetzt nur noch umsetzen. Und das scheint auch auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein.
Mhm. Ja, ist doch gut, wenn das Zeug rauskommt. Bin ich voll dafür. Dann kann man da auch ordentlich nach Öl bohren, wenn das ganze Zeug mal weg ist.
Ich glaube Gas, ne? Ich glaub, da machen wir Gas. Also da versauen wir dann die letzten Korallen mit Gas. Gibt es in der Nord- und Ostsee Korallen? Eher nicht.
Ja, doch, Kaltwasserkorallen muss es auch geben, aber da bin ich tatsächlich jetzt nicht. eingelesen, um das spontan sagen zu können, aber wird es auch geben. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall in Skandinavien welche gibt, aber ich weiß gerade nicht, auf welcher Meeresseite von Skandinavien.
Kümmern wir uns um die Nacht. Die Wissenschaft hat sich dafür interessiert und ich sage die Wissenschaft, weil ich mir wieder nicht notiert habe, wer es war, wollte wissen, ob der Chronotyp, also ne, ob du, der Chronotyp ist die Art und Weise, wie deine innere Uhr läuft, also wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf, wenn man dich lässt, wie der Chronotyp mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängt, haben sich 300.000 Probanden angeguckt zwischen 39 und 74 Jahren und zwar in Großbritannien, die haben da eine Biobank, nennt sich das ist so eine riesige Datenbank halt. Haben geguckt, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Cholesterin, Blutzucker und halt Chronotyp und haben gesehen, dass sogenannte eindeutige Abendmenschen, das sind die Leute, die um 2 Uhr nachts ungefähr schlafen, das sind so Leute wie ich.
Ja, ich, das Gegenteil, okay, genau. Dann schauen wir mal, wer besser dran ist von uns.
79% häufiger schlechte Herz-Kreislauf-Gesundheit haben als Menschen mit mittlerem Chronotyp und ein 16% höheres Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfälle.
Okay.
Bei Frauen ist der Zusammenhang stärker als bei Männern. Also korrigiert um Ernährung, Bewegung, Schlaf, Cholesterin und so weiter, ist der Chronotyp, na, wie nennt man das? Wie ist der Abendmensch? Genau, der Chronotyp Abendmensch ist wesentlich stärker gefährdet als alle anderen und die Frauen stärker als die Männer.
Okay, du hast von den mittleren erwähnt, gibt es da doch einen frühen auch, wenn der den
müsste ich jetzt nochmal genau reingucken. Ich habe jetzt nur.
Mir ist egal, ich bin eh der gute Chronotyp, aber vielleicht wenn die noch besser sind, dann bin ich nämlich das auch noch aus. Ich bin ja wirklich ein sehr Frühaufsteher.
Ja, du bist extremst Frühaufsteher. Ich gucke gerade. Kann ich dir auf die Schnelle leider nicht beantworten. Mist. Musst du in den Shownotes gucken.
Ja, ist egal, aber ich bin sowieso, ich bin schon zufrieden damit, dass ich besser bin als du.
Ja, und zwar wirst du ja, also ne, wesentlich länger schlafen als ich wahrscheinlich. Ja,
ja. Nee, das nicht. Also ich gehe, ja, ich schlafe wahrscheinlich auch nicht länger. Also ich gehe halt, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehe, dann gehe ich halt trotzdem irgendwann zwischen 10 und 11 ins Bett, dann schlafe ich auch meine 7 Stunden grob.
Ja. Also, ja, ich versuche immer weit vor Mitternacht ins Bett zu gehen und liege dann aber wirklich teilweise 3 Stunden wach, bevor irgendwie was ja, passiert.
Nee, das geht bei mir meistens ganz gut. Ich lese halt was und dann nach 20 Minuten bin ich eh schon so müde, dass ich dann das Buch weglege und dann bin ich meistens auch gleich selbst weg. Zum Glück.
Also aber ich sehe im Abstract, Sie haben auch den eindeutigen Morgentyp sich angeguckt, aber da sind so viele 1,0395% KI 0,998 bis 1,07, das verstehe ich nicht mit halbem Ohr. Darum der Verweis auf die Shownotes, da tue ich dann einen Link zu dieser Geschichte.
Ja, wahrscheinlich waren die selbst alles so Nachteulen, die forschen und haben gedacht, boah, kann die früher Stiffe schauen wir jetzt nicht ab, das ist zu früh.
So nicht. Die Frage ist jetzt, folgt daraus jetzt irgendwas? Das haben sie leider nicht beantwortet. Also lohnt es sich für mich, wenn ich jetzt zwangsweise früh aufstehe, weil wenn ich jetzt jeden Morgen mir um 6 den Wecker stelle, bin ich nach ein paar Tagen natürlich auch so weit, dass sich das verschiebt. Ne?
Ja, ich weiß es nicht, probier das vielleicht mal. Also wie gesagt, ich habe ja früher so von, sagen wir mal, von so 16, 17 an bis weit in meine 20er hinein, so bis 25, 26, habe ich mich ja auch immer für einen Nachtmenschen gehalten. Ja. Und ich bin immer lang aufgeblieben. Gut, war meine junge Zeit, Studienzeit, da ist man halt dann irgendwie abends noch vorgegangen. Also ich bin auch selten vor 2, 3 Uhr nachts ins Bett gekommen, selten vor Mitternacht. Ja. Und ich habe auch wirklich mir gedacht, das ist gut so, ich will das so. Ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, wenn ich jetzt irgendwie früh ins Bett gehen muss, dass ich mir den Grund wieder, dann verpasse ich alles. Das war ja, so meine Zeit. Und dann irgendwann, aber ich habe tatsächlich auch, das war die Zeit, da habe ich auch immer, ich habe 2 Stunden zum Einschlafen gebraucht oder vielleicht sogar länger. Mhm. Das habe ich dann wieder ausgeglichen, dass ich halt am nächsten Tag bis um 2 Uhr nachmittags geschlafen habe. Also ja, ich konnte in meinem Studium. Aber erst als ich dann durch äußere Umstände dazu genötigt wurde, früh aufzustehen und früh zu schlafen zu gehen, habe ich gemerkt, nein, das ist viel geiler, das passt bei dem Körper viel, viel mehr. Ich schlafe so problemlos ein, ich kann problemlos früh aufstehen. Okay. Und jetzt habe ich festgestellt, okay, nee, offensichtlich habe ich da jahrelang gegen meinen Chronotyp gelebt.
Ha! Ja, das ist ja krass. Also, ja, okay.
Also probier's mal, vielleicht bringt's dir was. Ich meine, es geht nicht von heute auf morgen vermutlich, aber...
Nee, es geht nicht von heute auf morgen. Was mir auffällt, ist, dass ich im Urlaub dazu neige, wesentlich früher einzuschlafen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass es tatsächlich, dass das nicht mein normaler Rhythmus ist, dieses von 2 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens oder so. Ja,
aber probier's mal. Also vielleicht stellst du auch fest, dass es nicht passt. Oder du hast halt einfach schlechten Schlaf, kann auch sein.
Das
aber
kann auch sein. Ich hab extrem schlechten Schlaf. Also ich habe auch wahnsinnige Durchschlafprobleme und sowas. Ja, aber naja.
Ja gut, aber was man machen kann, wenn man in der Nacht nicht gut schläft, ist den Himmel anschauen und wenn man Glück hat, dann sieht man auch was.
Also was denn?
So, ja, Dinge, Sterne, sowas, was halt im Himmel zu sehen ist in der Nacht, nicht jetzt gerade so, wie es jetzt ist. Also ich glaube hier bei mir im Süden von Wien, ich habe seit Wochen nichts anderes gesehen als Nebel, mal ist er weiter weg, mal ist er weiter unten.
Na, aber gestern und vorgestern, irgendwann die Tage habe ich blauen Himmel gesehen so ein bisschen und dachte auch, huch!
Ja, das ist halt das Los von Ostösterreich. Da im die Zeit Januar, Februar rum, da hat der Westen immer die besseren Karten.
Das ist in Deutschland genauso. Ostdeutschland ist ja auch grau seit.
Ja. Ja, also der Westen bei uns ist halt der höher gelegene Teil, weil die Berge sind da. Ist halt immer schön oben Wetter, Sonne, warm und bei uns ist es unterm Nebel kalt und regnerisch. Aber davon rede ich jetzt gar nicht, sondern ich rede von was ganz anderem. Ich rede davon, dass der Nachthimmel über der Atacama-Wüste gerettet ist.
Gerettet wovor? Also das ist irgendwie der dunkelste Ort der Welt oder so ähnlich.
Ja, einer der dunkelsten Orte. Das ist da, wo die großen Teleskope stehen. Das Paranal-Observatorium, Europäische Südsternwarte, treibt sich da drum. Also da sind die großen Teleskope, die wir brauchen für die Forschung. In Chile, in der Atacama-Wüste, so eine hochgelegene Wüste. Und da war das, ich habe glaube ich mit Rude in meinem Podcast das Universum mal vor längerer Zeit drüber gesprochen. Das muss so, ja, irgendwann früher, letztes Jahr gewesen sein. Da hat jemand, und dieser jemand war glaube ich eine amerikanische Energiefirma, genau, US-Energieversorger AES, irgendwie Anden Energie
System.
Irgendwie so, ist keine Ahnung, wie die heißen. Die haben dort geplant, so, naja, einen Industriekomplex, sagt man dazu. Das sollte mit dem Projekt Inna, und frage mich nicht, was Inna heißt, die wollten dort mit Solar- und Windenergie aus dem Meerwasser Wasserstoff herstellen. Mhm. Und das ist prinzipiell okay, weil du hast da sehr viel Sonne in der Wüste und in der Nähe vom Pazifischen Ozean ist es auch sehr windig. Mhm. Du hast den Ozean, da ist das Wasser dabei und so weiter. Das heißt, wäre eigentlich prinzipiell ein guter Ort. Man muss halt darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich die beste Strategie ist, da jetzt den Wasserstoff herzustellen, für was wird er dann verwendet und so weiter. Also ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass das zwar auf den ersten Blick nach einem guten ökologischen Projekt geklungen hat, aber die Details dann nicht ganz so ökologisch waren, kann mich auch täuschen. Jedenfalls, in dem Fall wäre es zwar, sagen wir mal, gut gewesen im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung, wenn da CO2-frei Wasserstoff hergestellt wird und der Wasserstoff sinnvoll verwendet wird. Das Problem war, dieser Industriekomplex wäre halt quasi unmittelbar dort gewesen, wo die Teleskope stehen. Also jetzt nicht so, dass die da neben am Zaun ihre Dinge aufstellen, aber halt doch so nah, dass es wirklich ja die Astronomie dort bedroht hätte und bedroht wirklich im Sinne von, ja, du hast erstmal ein paar Jahre lang Baustelle und Tag und Nacht und mit Lichtverschmutzung. Ja, es gab Studien, die ESO hatte gemacht, die Lichtverschmutzung hätte den Nachthimmel um bis zu 35% aufgehellt.
Wow.
Ja, damit kannst du mal viel von der modernen Astronomie vergessen. Mhm. Dann hast du die Windräder. Und da ist es tatsächlich mal das, ja, was diese ganzen Windradschwurbler immer erzählen, die Schwingungen.
Ja,
die
ist das Infraschall.
Nein, nicht der, aber ich meine, die erzeugen natürlich Mikrovibrationen im Boden. Das ist für so gut wie alles wurscht. Aber es ist nicht wurscht, wenn nebenbei die extrem sensiblen Interferometer und der Riesenteleskope stehen und so weiter. Und da reicht es halt wirklich, wenn der Boden unmerkbar minimal wackelt, das messen die. Und dann messen sie nicht mehr das, was sie machen sollen und so weiter. Also das hätte wirklich ja, du hättest die Sternwarten dazusperren können im Wesentlichen. Ja, also das, und wir bauen da gerade das Extremely Large Teleskop, das größte Teleskop der Welt. Ja, also das war alles sehr, sehr schwierig. Und es hat dann natürlich ESO, Astronomie, haben sich alle da öffentlich entsprechend beschwert, haben einen Brief an die chilenische Regierung geschrieben, weil Astronomie ist ja in Chile auch so eine Art von Wirtschaftsfaktor. Also Chile ist ja, die sind ja alle dort, es sind nicht nur die ESO, die dort ist, es sind ganz viele andere Organisationen, Unis auch dort mit ihren Teleskopen dort oben. Die haben alle ihre Hauptquartiere in der Hauptstadt von Chile, die mir gerade nicht einfällt.
Wie sind die überhaupt darauf gekommen, da sowas hinbauen zu wollen? Das ist doch.
Ach, habe ich eine Geschichte? Weiß ich aber gerade nicht aus. Ich habe da mal eine Geschichte drüber geschrieben. Es gab einen Deutschen, glaube ich. Das war so in den 50er Jahren.
Ich meine, nicht die Teleskope dahin zu bauen, sondern den anderen Kram neben die Teleskope zu bauen.
Schade, die andere Geschichte wäre spannender gewesen,
wenn ich sie noch rausgekriegt hätte. Da geht man doch hin und guckt und sagt: Ja, wir wollen unser Dings bauen. Ach nee, hier stehen Teleskope, da bauen wir es nicht hin, wir bauen es woanders hin. Das ist ja eigentlich, was normale Menschen denken würden.
Naja, denk ich oder jetzt so. Halt diese chilenische Firma wird sich halt gedacht haben, wir haben da jetzt die Möglichkeit, Wasserstoff herzustellen. Wo geht es gut? Es geht gut, wo Platz ist. Es geht gut in der Nähe vom Meer, da wo Sonne ist. Die werden geguckt haben, wo geht es gut? Und dann
haben sie dann also gesagt, Wissenschaft
nebenbei interessiert uns halt nicht.
ChatGPT gefragt, wo ist Platz, wo ist Sonne, wo ist Meer?
Nee, aber ich bestreite ja nicht mal, dass das vermutlich wirklich ein guter Platz wäre für diesen Standort. Aber ja.
Ja, aber da ist ja halt schon was. Da steht
ja. Ja, aber es ist halt. Es ist halt, weil es ist ja halt immer so, Astronomie, Wissenschaft ist das eine, aber dann die Ölbohrfirmen interessiert sich auch nicht, ob da vielleicht Ökosystem ist oder das irgendwie Geschäft sowas.
Ist, am Ende ist das Geschäft immer wichtiger, ne?
Ja. Ja. Und das darf gerne die Hörerschaft jetzt noch nachliefern. Ich habe mal vor Jahren in meinem Blog einen Artikel geschrieben über den Deutschen, der damals im Auftrag der ESO, der Europäischen Südsternwarte oder noch vor Gründung vielleicht sogar der Europäischen Südsternwarte, ja, gucken sollte, wo bauen wir denn jetzt ein Teleskop hin auf der Südhalbkugel?
Ja.
Und der Plan war, glaube ich, Südafrika. Das hat man damals, das ist auch sehr, sehr gut dort, stehen auch jede Menge Teleskope rum. Und der ist aus irgendeinem Grund dann auf Chile gekommen und ist dann da halt so, ja, durch die damals noch Wüste, also wirklich Wüste, wo noch nichts rumstand, so gezogen und hat halt überall hier mal beobachtet, da mal beobachtet, bis er dann gecheckt hat, ja, da, hier, Paranal, Da ist echt extrem gut und dann seitdem sind alle dort.
Wie mag ein Deutscher in den 1950er Jahren auf ein südamerikanisches Land gekommen sein?
Ja,
Lass mich kurz überlegen.
Ich weiß es nicht, aber das war, ich weiß, dass ich mal, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, weil er da, ist er gerade gestorben und hat einen Todestag gehabt. Ist es schon so lange her, ich erinnere mich nicht mehr dran. Vielleicht kann das jemand ausgraben und uns in die Kommentare stecken. Ansonsten, wenn ich dran denke, suche ich es für die nächste Folge raus. Aber ich fand es eine interessante Geschichte, weil ich mich auch immer gefragt habe, warum stehen die Dinger alle in Chile rum? Also, aber,
ach so, nee, da hätte ich gedacht, weil es der beste Platz ist. Oder einer der besten.
Muss er erst mal rausfinden.
Ja, okay, das ist richtig. Ja, ja, muss halt erst mal gucken, wo ist dunkel. Und das war in den 50er Jahren wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als heutzutage. Ja.
Also. Aber jetzt jedenfalls hat das geholfen. Also die Einsprüche der Astronomie haben geholfen an den Präsidenten von Chile, José Antonio Kast. Ist ein Präsident, genau, so heißt er. Und jetzt hat dieses Unternehmen AES die Pläne zurückgezogen. Der Industriekomplex soll an einem anderen Standort realisiert werden.
Super. Jetzt bitte noch Starlink und dieser andere Krempel, der da oben rumfliegt.
Ja, das glaube ich nicht, dass es so schnell weggeht.
Meinst du, das kriegen wir jemals wieder weg?
Ja, das geht von selbst schon weg. Das fällt alles runter im Laufe der Zeit. Früher müssen die aber wieder nachtun. Also sogar eher früher als später, weil das sind ja Kommunikationssatelliten, die müssen ja relativ nah dran sein an der Erde. Die kannst du ja nicht irgendwie geostationär aufstellen, sonst hast du diesen klassischen Effekt, den es heute gar nicht mehr so gibt, oder? Dass du immer bei dieser Verzögerung gehabt hast, wenn es jetzt, wir schalten live dahin und so weiter, dann hast du immer diese paar Sekunden Verzögerung gehabt, die das Signal bis zum geostationären Orbiter zurückgebraucht hat.
Das hast du heute teilweise auch noch. Also da steht dann der Reporter mit seinem Mikrofon vor der Kamera. Die Moderatorin im Studio sagt, guten Tag, Holger Klein. Und dann steht er erstmal da.
Okay, das ist mir früher viel, viel bewusster.
Ja. Das passiert häufig noch, ja.
Ja, also früher ist mir das viel, viel bewusster aufgefallen, aber gut, vielleicht haben wir ein paar andere noch Kommunikationskanäle, die es früher nicht gab. Aber
haben wir mit Sicherheit. Also du hast ja, also was tatsächlich noch gibt, ist dann gerade in so, weiß ich nicht, so, wenn die so irgendwie Irak unterwegs sind oder sowas, wo dann auch einfach die Kommunikationsinfrastruktur nicht so gut ausgerüstet ist, die haben da noch Satellitentelefone dabei. Ja. Oder Satellitentelefonanlagen, an die man dann den anderen Krempel so anschließen kann, um da was zu übertragen.
Aber das ist der Grund, warum du halt Kommunikationssatelliten oder Internet, das geht ja um schnelles Internet bei Starlink, dass du die halt nicht in geostationären Orbit stellst, sondern die müssen halt sehr viel näher dran sein. Ne?
Wir haben jetzt Internet überall auf der Welt. Okay, es dauert 10 Minuten.
Aber ja, also drum, der ist ja über 30.000 Kilometer weit weg von der Erdoberfläche, drum geht es da nicht, sondern drum hast du halt sehr viel niedrigere Orbits und in den niedrigeren Orbits hast du halt noch die Restatmosphäre, die vereinfacht gesagt Reibung erzeugt. Das heißt, die Dinger sind nicht so lange stabil, die sind da vielleicht ein paar Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht sogar weniger. Und darum müssen die auch immer neu ersetzt werden. Die fallen auch aus anderen Gründen aus. Also da muss ja ständig nachgeliefert werden. Also die ganzen großen Konstellationen im Starlink und wie heißen die OneWeb und was es alles noch gibt, die müssen ja erstmal die Zehntausenden raufschicken und dann müssen die aber kontinuierlich neue raufschicken, um die kaputten und heruntergestürzten zu ersetzen. Und wenn die das nicht machen, dann sind die halt in ein paar Jahren weg. Ich meine, das ist wieder ein ganz eigenes Problem, wenn die unkontrolliert da oben rumfliegen und runterfliegen und zusammenstoßen und dann Weltraummüll, wie heißt das irgendwie, Kessler-Effekt oder sowas, dass du irgendwann mal...
Seven Eves meinst du jetzt so, den Seven Eves?
Ja, so, ja nicht ganz, das ist Weltuntergang, da nicht.
Okay. Den Effekt meine ich, also diese, dass die Trümmer so sich immer kleiner kaskadieren, dadurch mehr werden und dadurch mehr Schaden anrichten bei anderen.
Genau, Kessler-Syndrom heißt es.
Kessler-Syndrom.
Dass bestimmte quasi Umlaufbahnen nicht mehr nutzbar sind, weil halt einfach zu viel Trümmer da rumfliegen. Und da hat tatsächlich schon 2025 hat ein Astronom, glaube ich, hat schon mal gesagt, mit diesen Megakonstellationen ist das jetzt eine reale Bedrohung, weil der Kessler-Effekt, den hat ein Herr Kessler in den 70ern mal postuliert. Ja. Da war ja noch kaum was in den Umlaufbahnen. Aber ich habe mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber das könnte durchaus was Reales sein, dass wir uns halt auch den Weltraum kaputt machen. Mhm. Ja, aber zumindest der Himmel über Paranal ist jetzt erstmal.
Immerhin. Safe. Ich habe, das ist im Grunde nur an mir vorbei. Es ist eigentlich nur eine kleine Meldung. Und zwar sieht es ja so aus, dass wir die Wind- und Solarenergie, also die Erneuerbaren, drastisch ausbauen. Teilweise die Hälfte der Stromerzeugung aus Erneuerbaren passiert. Jetzt ist allerdings das Problem, dass die ganzen KI-Anwendungen, also die Rechenzentren, die überall gebaut werden und Achtung, der Luxuskonsum weltweit den Strombedarf derart steigen lassen, dass die Gewinne, also für die Atmosphäre jetzt, der Gewinn Ich muss es anders, naja, doch der positive Effekt für die Atmosphäre wird dadurch zunichte gemacht. Also die Erneuerbaren sorgen dafür, dass wir eigentlich weniger CO2 in die Atmosphäre entlassen, also weniger Müll in die Atmosphäre pumpen. Mhm. Aber alles, was die Erneuerbaren reingeholt haben, ist halt durch Rechenzentren und Luxuskonsum egalisiert. Ja, so, dass das? Wir praktisch keinen Effekt haben.
Das hat einen Namen, das Ding. Das heißt Chevens-Paradox. Chevens-Paradoxon. Das ist etwas, da habe ich auch mal was drüber geschrieben, das ist etwas, oder Rebound-Effekt heißt es auch, aber eigentlich heißt Chevens-Paradoxon nach dem Ökonomen William Chevens, der gesagt hat, der technische Fortschritt, der eine effizientere Nutzung eines Rohstoffes erlaubt, führt zu einer erhöhten Nutzung des Rohstoffes, anstatt sie zu senken. Ja. Das ist das gleiche Effekt, wenn ich guck dir an, wie viel absurd viel schneller Computer heute sind als in den späten 90ern zum Beispiel. Und trotzdem fühlt es sich trotzdem nicht schneller an. Also du wartest immer noch, bis irgendwas aufgeht. Ein bisschen schneller ist es schon, aber ja, die brauchen halt auch sehr viel mehr Ressourcen jetzt, als sie früher gebraucht haben. Das ist jetzt nicht so, dass es alles absurd schneller geworden ist. Oder genauso, ja, hier LED-Technologie, ja, braucht weniger Strom, die LED-Beleuchtung.
Aber wir haben jetzt halt alle Häuser und alle Brücken die ganze Nacht durch, was früher nur Weihnachten passiert ist.
Genau, also das kennt man. Chemens hat das damals, wann war denn das? Das muss... Da ging es, glaube ich, um Dampf,
Kohle. 1865. Kohleverbrauch, the coal question.
Genau.
Ja, und das macht KI. Und was ich eigentlich daran interessant war, bei diesen Rechenzentren kann ich mir absolut vorstellen, dass dermaßen viel Strom, also ne, die erzählen ja nicht umsonst, dass sie gerne eigene Kernkraftwerke neben ihren Rechenzentren stehen. Das wird echt immer bekloppter alles. Interessant fand ich den Luxuskonsum. Und damit meinen die tatsächlich große Autos, also schwere große Autos, SUVs, Yachten, solches Zeug halt. Also das scheint mittlerweile scheint es weltweit Luxuskonsum in einem Umfang zu geben, dass der tatsächlich CO2-relevant, spürbar, messbar, sichtbar ist. Das finde ich eigentlich total irre.
Also ich finde diese ganzen Riesenautos auch, ich finde das so absurd, dass du kommst teilweise gar nicht mehr, da zweispurige Straßen,
das ergibt keinen
sind
Sinn.
Heutzutage, ich fahre ja nur mit dem Fahrrad, aber trotzdem, wenn mir da ein Auto entgegenkommt, da parken links und rechts parken die fetten Autos, dann kommt mir ein fettes Auto in der Mitte entgegen und dann bin ich froh, wenn ich mit dem Fahrrad noch durchkomme, obwohl es eigentlich zwei Spuren wären dazwischen.
Ja. Also, das ist krass, also vor allen Dingen, das ist irgendwie argumentiere ich egoistisch, ich kann ja noch nachvollziehen, wenn man ein großes Auto hat, das da irgendeinen Zweck hat, ja, wie unser Bus, ja, das ist halt ein großes Auto, aber mit dem fahren wir in Urlaub, da wohnen wir drin, da kochen wir, damit kann man mehrere Sachen machen, aber diese ganzen, wirklich diese 5 Meter langen, 2 Meter breiten, riesengroßen BMWs und was da alles so fährt, die dienen zu einem einzigen Zweck und das ist Personen von A nach B zu transportieren. Mhm. Und das finde ich so, also mich irritiert das regelrecht, dass jemand hingeht und sagt, ich brauche so ein riesiges Auto, um damit von A nach B zu kommen. Weil wenn ich von A nach B kommen will, dann nehme ich das Kleinstmögliche, weil dann kriege ich, wo immer ich hin will, auch eher einen Parkplatz.
Ja, aber du unterschätzt, die Leute müssen offensichtlich alle immer wahnsinnig viele Getränkekisten transportieren.
Genau.
Das erzählen sie mir zumindest immer, wenn ich das anspreche.
Ja, das hatte ich auch schon mal dann auch so, ja, aber wir sind eine 5-köpfige Familie, was willst du denn machen? Hab ich gesagt, ja, dann kauf dir doch so ein VW Caddy oder so ein Ford Tourneo oder wie die heißen. Diese Hochdachkombis mit dritter Sitzreihe, da kannst du sogar 7 Leute reinsetzen und hast, also wenn du Stauraum brauchst, kauf den Kastenwagen. So,
Ja, und man glaubt doch gar nicht, ich will jetzt diese Diskussion nicht auch noch aufmachen, hier mit Fahrrad und so weiter. Ich weiß, es gibt viele Gründe, warum Menschen nicht mit einem Fahrrad Dinge machen können, aber wenn man die Möglichkeit hat, und das haben mehr Menschen, als sie glauben, man kann mit einem Fahrrad absurd viel Zeug transportieren. Ich würde erinnern, ich habe das einmal, wie ich mache meistens bei uns den Einkauf in unserem Haushalt und fahre dann halt immer mit dem Fahrrad, weil ich nicht Auto fahre. Ab und zu fährt meine Frau auch mit dem Auto, aber ich fahre meistens mit dem Fahrrad. Und ich kann mich erinnern, das war das letztes Jahr, vor 2 Jahren zu Weihnachten, da habe ich mal wirklich so den kompletten Weihnachtseinkauf im Supermarkt gemacht, wirklich so großes Festessen und für die Tage danach alles und so, wo halt ja normalerweise du ein Auto dir volllädst, aber ich dachte, ich krieg das schon hin. Und bin dann gefahren, habe dann 2 so normale Satteltaschen links und rechts gehabt. Hab dann noch einen großen Rucksack gehabt und dann noch so ein Dipgurt. Das ist jetzt nicht meine normale Ausstattung. Gell? Normalerweise kriege ich das deutlich einfacher. Aber ich weiß noch, ich bin dann, so letzter Tag vor Weihnachten, mit einem gehäuft gefüllten Einkaufswagen rausgekommen zum Parkplatz. Und dann stand da eben kein Auto bei mir, sondern mein Fahrrad. Und dann waren wirklich so also 2-3 Leute, die da halt irgendwie auch so rumgestanden sind, wie eine Zigarette geraucht haben oder sonst irgendwas da auf den Parkplatz gedreht haben, die sind da gestanden und die haben dann am Schluss wirklich schon, die haben mich schon angefeuert. Ich so, und dann bin ich gesagt, ja, das kriegen sie doch niemals da auf das Fahrrad. Das schon, warten Sie, die kriegen das schon rein. Dann habe ich meine Zatteltasche vollgepackt und die andere vollgepackt. Und dann habe ich, ja, aber jetzt ist noch so viel drin. Ja, und dann habe ich den Rucksack rausgeholt, habe ich den vollgepackt. Und dann war immer noch was übrig und dann habe ich meine Spanngurte ausgepackt und ist auch ein Gepäckträger drauf und dann, die hätten fast applaudiert am Ende, wie ich da weggefahren bin.
Super.
Aber ja, es ist nicht kein Alltagsding, aber es geht auch, ja.
Ja, natürlich geht das. Das, was ich halt, also meine Frau hatte ja ein Elektrolastenfahrrad.
Ja, das ist überhaupt das Beste, ja.
Das war wirklich, also mir war es ein bisschen zu langsam tatsächlich, aber das liegt halt, kann man ja mit Sicherheit auch Getriebe und weiß der Geier. Und das war halt so, das hieß Muli, das sieht man sehr, sehr häufig, das ist sehr, sehr klein und schmal und hat halt vorne diesen Lastenkorb sozusagen, den kannst du zusammenklappen und wenn er zusammengeklappt ist, hat dieses Fahrrad, obwohl es was länger ist, eine Silhouette wie jedes normale Fahrrad, also du nimmst nicht zu viel Platz weg, solange du nichts transportierst und da geht halt, Da geht alles rein, was du haben willst. Ich finde auch immer so komisch, dass diese Lastenfahrräder, also gerade so in, ich sag mal, in so diesen bürgerlich-liberalen Medien, immer als ein Statussymbol bezeichnet werden. Also dass immer so getan wird, als würden diese Leute dieses Lastenfahrrad ja eher fahren, um ein Zeichen zu senden und nicht um einfach ein echt scheiß praktisches Fahrzeug zu haben.
Ja.
Wo ich immer denke, so Leute, rafft ihr das eigentlich nicht? Nur weil ihr vom Auto kommt und das für euch wirklich ein Statussymbol ist, weil ihr nämlich die dickere Karre haben wollt als euer Nachbar, weil wir sind hier in Deutschland. Was ja übrigens immer noch der Fall ist, ne? Also ich kriege hier Gespräche mit und in der Nachbarschaft, wo sie sich darüber austauschen, wie der Typ da hinten sich denn das dicke Auto leisten kann. Mhm. Also was total irre. Naja, wo war ich? Genau. Klar, wenn du vom Auto kommst und wenn du damit groß geworden bist, dass man guckt, was hat der Nachbar für ein neues Auto, dann ist das natürlich ein Statussymbol für dich, so ein Fahrzeug. Aber wer wirklich mal ernsthaft so ein Lastenfahrrad benutzt hat, der kann doch nicht, wie kann der überhaupt auf die Idee kommen, dass das was anderes ist als unfassbar praktisch? Du fährst genau vor den Laden, wo du einkaufen willst. Du musst nicht nach einem Parkplatz suchen oder so. Du kriegst alles da rein. Du bist im Grunde auch nicht, also das Elektroding, das ist dann auch, wenn du die voll austrittst, im höchsten Gang fährt es 25 km/h mit Motor. Du kannst sogar noch schneller, wenn du willst. Zeig mir doch mal Autos, die schneller vorwärts kommen. Ja. Das ist alles, naja.
Ich habe bei mir den Platz nicht für ein Lastenfahrrad.
Das ist das Problem auch so bei mir Ding. Auch.
Ja, genau. Aber ich weiß, Ruth hat ja so eins, für, wo sie ihr Planetarium durch die Gegend führt, ihr aufblasbares Planetarium, mit dem fährt sie halt da überall hin. Und ihr Argument ist dann immer, wenn das ganze Universum auf ein Fahrrad passt, dann kannst du deine Getränkekisten auch damit transportieren.
Ja. Das ganze Universum auf einem Fahrrad.
Genau. So, aber du wolltest ja eine Geschichte erzählen, bevor wir angefangen haben zu renten und abzudriften, oder?
Welche Geschichte wollte ich denn erzählen, verdammt?
Ja, irgendwas, ich habe da mit Chevons Paradox reingetan, es ging um die Rechenzentren.
Nö, war die Geschichte zu Ende, ich wollte nur darauf hingewiesen haben, dass es das gibt. Also das ist ja eigentlich, was sich jeder selbst vorstellen kann, aber dass das Ausmaß so dramatisch ist, dass im Grunde der erhöhte Stromverbrauch die Erneuerbaren ausgleicht, Das ist nicht schlecht, ja, weil hätten wir die Erneuerbaren nicht, würde der ganze Kram aus Fossilen gewonnen werden und es wäre noch schlimmer. Aber eigentlich würde man ja hoffen, dass es besser wird.
Genau. Tom will ja Elon Musk jetzt die Rechenzentren ins Weltall bringen, aber über Elon Musk möchte ich nicht reden heute.
Ja, der will auch auf den Mars. Das ist alles, das ist ein solcher Koffer. Ja. Das gibt's überhaupt nicht. Dass die Leute dem das abkaufen, finde ich krass.
Ja.
Ich meine, die Nummer mit den Raketen, ne? Okay, Hut ab. Ne?
Ja, aber so toll sind die auch nicht.
Naja, aber immerhin landen sie und du kannst sie in hoher Stückzahl hochschießen. Ne? So Ariane und sowas dauert halt, ist irgendwie.
Nee, aber hier, Artemis 3 wird nicht so schnell stattfinden, wie es geplant ist, weil da hätte Musk die Landekapsel bauen sollen und die ist, glaube ich, da fehlt noch so viel, dass
das heißt,
da kann Trump noch so viele Exekutivanordnungen schreiben, dass bis 2028 auf dem Mond gelandet werden soll. Das wird nicht halten. Darum das heißt, die NASA überlegt ja schon, das anders zu machen.
Low Orbit Deployment sind sie gut, aber das andere, da sind sie genauso schlecht wie alle anderen auch.
Ja. Also das Starship, was von SpaceX gebaut werden soll, um am Mond zu landen, nee, da glaube ich, würde mich sehr, sehr wundern, wenn das wirklich 2028 funktioniert. Und wenn, dann ist es wirklich so ein Himmelfahrtskommando. Also ich wüsste nicht, wer da einsteigen sollte, wenn das nicht ausreichend getestet ist. Aber reden wir nicht über Musk und Trump.
Ja, okay.
Reden wir über ein mysteriöses Lebewesen. Ja, eine unbekannte Form von Leben wurde entdeckt.
Eine unbekannte Form von Leben?
Ja, eine unbekannte Form von Leben. Und zwar Hast du schon mal gehört von Brototaxitis? Jetzt kannst du mir mit deinem Latein auftrumpfen.
Nee, habe ich noch nie von gehört. Ist aber irgendein Vorläufer von irgendwas.
Ja, ich glaube Taxitis oder ist irgendwas mit Eiben. Also auf Deutsch heißt es frühe Eiben.
Mhm. Ja. Frühe Eiben, okay.
Ja. Jedenfalls, die sind spannend. Ja, also die kennt man schon lange, ja, diese Dinger. Und man kennt sie halt als Fossilien, weil die schon lange weg sind. 1843 hat man das erste Mal diese Fossilien entdeckt. Und ja, die haben halt ausgeschaut wie so ein Stamm. Oder wie die Überschrift in der Zeitung schreibt, phallusförmige Fossilien. Und die Rekonstruktion dann schaut auch so aus. Also so große, 8 Meter hohe Phallusi, Fallen, wie auch immer da die Mehrzahl sein möchte, Falli, glaube ich. Also 8 Meter Falli, hohe.
Ja.
8 Meter hohe.
Weißt du übrigens, was der Plural von Status ist? Ist ja auch ein lateinisches Wort.
Statussis.
Status.
Ja, voll gemein, oder?
Ja. Jedenfalls gibt es diese Dinger schon seit 1843, oder wir wissen seit 1843, und wir fragen uns seit damals, was war das eigentlich genau? Also das sind halt so 8 Meter hohe, bis zu 8 Meter hohe Stempel rumgestanden. Das ist nicht so wie Baumstämme. Also so wie wenn du einen Baum nimmst, alle Blätter abhackst, alle Äste abhackst und dann auf 8 Meter kürzt zum Baumstamm, der steht halt da rum. So ungefähr. Nur, dass es eben kein klassischer Baum ist. Die stehen da rum. In der Landschaft vor ungefähr 400 Millionen Jahren sind die da rumgestanden.
Das sind zwei so Steinzeitleute langlaufen. Guck mal, ein Baum. Nee, das ist kein Baum.
Total geil.
Das ist kein Baum. Das war kein Huhn.
Ja, jedenfalls, ja gut, Umpf hat vor 400 Millionen Jahren noch nicht darüber geredet. Aber jedenfalls, früher hat man gedacht, das wäre halt einfach so eine Art großer Pilz gewesen, ausgestorbene Pilzart. Jetzt hat man, ganz am Anfang hat man gedacht, okay, das waren halt Bäume. Darum hat man die auch Prototaxitis genannt, also frühe Eibenvorläufer, weil die auch so ein bisschen ausgeschaut haben wie eben eine Eibe. Und dann hat man aber gemerkt, nee, Bäume können es nicht sein, die schauen nicht so aus von Bäumen, haben nicht die entsprechenden Eigenschaften, und hat dann gesagt, okay, vielleicht sind es Pilze. Und jetzt hat man eine neue Studie gemacht, die ist gerade rausgekommen, und haben festgestellt, nee, Pilze sind es eigentlich auch nicht. Also es waren schottische Forscherinnen und Forscher, die haben da ein Fossil aus dem Winnie Chert, keine Ahnung, irgendwas in Aberdeenshire oder Aberdeenshire, wie man auch das aussprechen möchte, da hat man eben so ein Prototaxitis-Fossil gefunden, das gleichzeitig, und das war das Interessante, gleichzeitig mit sehr viel anderem organischem Material aus derselben Zeit versteinert ist. Also da war noch ganz viel Gegend rundherum quasi in dieser Versteinerung, und drum haben die wirklich ein großes Sample gehabt an unterschiedlichsten Lebewesen. Und ich rede jetzt nur von Pflanzen oder was auch immer, aber wenn ich jetzt von Tiere, das spielt jetzt keine Rolle, ja, von unterschiedlichen Lebewesen, die sie halt direkt molekular vergleichen konnten, weil die halt wirklich alle vom selben Ort zur selben Zeit kommen, und haben festgestellt, okay, diese Prototaxites haben einige Eigenschaften von Pilzen, ja, das ist schon so, aber tatsächlich nicht so, wie wir es von den Pilzen von damals kennen. Also anatomische und chemische Eigenschaften, die Pilze und Pflanzen zur damaligen Zeit hatten, haben die nicht. Zum Beispiel gibt es da keine Abbauprodukte von Chitin. Und Chitin, das kommt in allen Zellwänden von Pilzen vor und auch in den Pilzen, die man eindeutig eben aus diesem Prototaxitis-Umgebungszeug gefunden hat. Da waren auch Pilze dabei, und auch da hat man das Chitin gefunden. Ja, Chitin war da nicht drin, das heißt, es war kein Pilz. Stattdessen hast du Lignin gefunden.
Holz.
Lignin ist ein Bestandteil von Holz. Aber
das seltenste Ding im Universum, habe ich irgendwo mal gehört. Aber es war, glaube ich, ein fiktionaler Film und entsprechend
möglich
überromantisiert. Lignin gibt es nur auf der Erde, meinten sie.
Ja. Ja, kann sein, wissen wir nicht, was anderswo gibt, Lignin haben sie gefunden, das ist ja ein Bestandteil von Holz, aber die anatomische Struktur jetzt von diesem Prototaxit des Dinges ist komplett anders als bei Pflanzen, auch
hast
komplett
du,
anders
hast
als
du Guardians,
bei Algen und Flechten.
Hast du Guardians of the Galaxy gesehen?
Ja, natürlich.
Könnte Groot vielleicht?
Naja, aber der war ja ein Baum, also das ist er nicht.
Vielleicht war er aber auch ein bisschen ein Pilz.
Ja. Jedenfalls, Pilz ist es nicht.
Krass.
Pflanze ist es auch nicht. Alge, Flechte ist es nicht. Und ja, die Zellwände und alles hat man gesagt, Tier ist es auch nicht. Also es ist nichts, was wir kennen. Und deswegen sagt der Forscher, der diese Arbeit da geleitet hat, ich zitiere ihn, die Kombination aus chemischer und anatomischer Analyse dieses Fossils zeigt, dass Brototaxites nicht zur Gruppe der Pilze gezählt werden kann und so weiter. Brototaxites gehöre somit zu einer separaten und heute vollständig ausgestorbenen Linie komplexer Lebewesen.
Geil.
Er stelle ein eigenständiges Experiment dar, das das Leben beim Aufbau großer komplexer Organismen unternommen hat. Das heißt, da ist wirklich so, wirklich nicht jetzt irgendwie so eine, keine Ahnung, ein Bakterium, das heute nicht mehr gibt, sondern wirklich ein 8 Meter großes baumähnliches Drum. Die sind da rumgewachsen, damals vor 400 Millionen Jahren, aber ja, waren komplett unterschiedlich als die anderen Arten des Lebens, die damals existiert haben, aber ja, haben es nicht geschafft bis heute.
Ja, boah, wie. Wäre natürlich toll, man könnte irgendwie sowas machen wie, keine Ahnung, DNA extrahieren und gucken, wo ist das lang gewandert, wohin hat es sich entwickelt, wann ist es woran ausgestorben und so.
Gut, also gewandert sind sie nicht, weil die sind
ja
gestartet, aber die weiß, was du meinst.
Ja, klar, also na klar wandern die. Also ich meine, vermutlich haben die sich ja irgendwie fortgepflanzt auch und das könnte ja auch zu einer Wanderungsbewegung und so, ne? Also, boah, wäre das spannend. Muss das frustrierend auch sein für die Forscherinnen und Forscher, die da sitzen und sagen, wir haben hier was völlig Neues gefunden, das ist ein Lebewesen. Also rein theoretisch könnte das jetzt hier noch rumstehen ja auch. Das finde ich ja so.
Ja. Nee, tut's aber nicht. Aber
ja.
Schade. Ein schönes Zitat von einem anderen, von einem Paläobotaniker von der Stanford University. Der hat gesagt, egal was es ist etwas Schräges, das sein eigenes Ding macht.
Okay, ja. Aber jetzt, wo wir wissen, wonach wir suchen müssen, könnte es ja sein, dass wir davon viel mehr finden.
Ja, also ich meine, diese Fossilien kennen wir, die haben wir ja überall gefunden, die haben wir schon lange erforscht. Das ist ja nichts Neues, dass wir das gefunden haben. Wie gesagt, 1843 haben wir das erste Fossil gefunden von dem Ganzen. Das heißt, die kennen wir schon. Wir wissen halt jetzt nur, was es ist. Wir haben halt nur lange Zeit nicht gewusst, was für ein Ding das ist. Jetzt wissen wir, okay, ja, wir haben es deswegen nicht gewusst, weil es ein komplett neues Ding ist. Aber ja, irgendwo, ja gut, müssen wir dann wieder in die Welt der Science Fiction gehen, in seinem abgeschlossenen Talkessel im tiefsten Afrika, wo die Dinosaurier noch rumlaufen, da wachsen die wahrscheinlich auch noch die Dinger.
Wakanda!
Genau.
Kurze Durchsage über Paracetamol. Ja. Es gibt ja so ein Problem mit Paracetamol. Also Paracetamol ist ja das greift die Leber sehr stark an. Das sollte man nicht einfach in hoher Menge oder in großer Menge sich selbst dosieren und sowas. Ist trotzdem frei verkäuflich in der Apotheke. Und es gibt ja so diese Geschichte oder die Erzählung, dass würde heute versucht werden, Paracetamol durch einen Zulassungsprozess zu kriegen, würde es das nicht mehr als frei verkäufliches Medikament zugelassen bekommen. Das ist die eine Geschichte mit Paracetamol. Die andere Geschichte mit Paracetamol ist, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika ja leider ein kompletter Vollkoffer zum Präsidenten gemacht worden ist, der dann einen weiteren Vollkoffer zu seinem Gesundheitsminister gemacht hat. Und die erzählen halt, dass Paracetamol unter anderem Autismus auslösen würde, wenn denn Mütter in der Schwangerschaft Paracetamol nehmen würden. Das ist so weit gegangen, dass es gibt eine ganze Pressekonferenz von Donald Trump, wo er ständig wiederholt, Frauen sollten kein Paracetamol nehmen. Wie heißt das Zeug in den USA? Das hat da einen anderen
Tylenol.
Namen. Tylenol, genau. Wo die ganze Zeit da steht, don't use Tylenol, don't use it, don't use Tylenol. Don't, just don't use it, don't use Tylenol. Es ist wirklich völlig absurd, dem dabei zuzugucken. Und wie es halt so ist bei Menschen, die Wissenschaft ablehnen, was in den USA ja mittlerweile zumindest in der Regierung ganz eindeutig der Fall ist, die erzählen sich irgendwelche Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft ist ja meistens verschwörungstheoretisch, und erzählen das halt immer weiter, und darum glauben jetzt verstärkt Menschen, dass Paracetamol in der Schwangerschaft dazu führt, dass man autistische Kinder bekäme. Achso, ja. ADHS übrigens auch, oder geistige Behinderung, also alles ganz, ganz schlimm, wenn man Paracetamol in der Schwangerschaft, nein.
Ja.
So, nein, das ist nicht so. Es hat mal wieder jemand nachgemessen, und zwar die Schweden. Die haben mehrere hunderttausend Kinder, also die haben auch ihre Register, so Kohortenregister ausgewertet, haben einige hunderttausend Kinder sich angeguckt, haben geguckt, wie geht's den Kindern, wie sehen deren Geschwister aus. Die haben Kinder gesucht, deren Geschwister kein Paracetamol im Mutterleib bekommen haben. Und die verglichen mit den Kindern, die Paracetamol bekommen haben, und haben halt gesehen, dass, ist Quatsch, kein belastbarer Zusammenhang. Macht nichts, gibt nichts. Einer der Sätze lautet dann auch, Fachgremien und Arzneimittelbehörden sehen deshalb derzeit keinen Anlass, die bisherigen Empfehlungen zu ändern. Paracetamol kann in der Schwangerschaft weiter eingesetzt werden, wenn es medizinisch nötig ist. Diese Einschränkung ist dann halt wieder, geht halt extrem auf die Leber, darum Vorsicht.
Ja. Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Paracetamol, das ist, glaube ich, Ibuprofen heißt es bei uns auch.
Paracetamol ist was anderes. Ibuprofen ist was anderes.
Ah, okay. Ich hätte nur gedacht, das wäre so ein Handelsname. Ich habe mir gerade geguckt, was so mein Go-To-Schmerzmittel ist, wenn ich irgendwie eins verwenden will. Also nehme ich meistens, ich meine, guck mal, Thomapyrin ist das eine, was da drin ist.
Ich glaube, Thomapyrin ist, glaube ich, sogar Paracetamol drin.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was da drin
ist.
Ich aber
auch nicht. Also
jedenfalls habe ich tatsächlich, ich nehme sie ganz selten, aber tatsächlich Wirkstoff Paracetamol und Koffein. Okay, gut, dann ist es das, aber das nehme ich nicht so oft. Und wenn ich dann wirklich irgendwie sowas Ärgeres habe, was Schmerzen angeht, dann nehme ich meistens Parkemet. Und da habe ich jetzt geguckt, Parkemet, das ist kein Paracetamol, das ist Mefenaminsäure. Und tatsächlich, ich lese in der Wikipedia, im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz, wo Mefenaminsäure häufig als schmerzstillendes Mittel eingesetzt wird, ist der Wirkstoff in Deutschland nicht mehr zugelassen.
Ich habe keine Ahnung, warum,
aber interessant. Ich bringe euch gern welche mit, wenn ihr wollt. Ja,
so. Ja, genau, wenn das irgendwie arg ist. So wie früher Red Bull rüber.
Ist immer rezeptpflichtig bei uns. Also.
Was ganz interessant ist, ich nehme eigentlich alles, was da ist. Die Schmerzmittel, die ich am besten vertrage und die auch am besten bei mir wirken, sind leider verschreibungspflichtig. Das wäre, es ist ein COX-2-Hämmer, nennen die Dinger sich. Die sind wirklich super, weil die auch meine Muskulatur sehr stark entspannen. Die habe ich halt selten da, weil kriegt man halt verschrieben und irgendwann sind sie verbraucht. Sonst nehme ich halt tatsächlich Ibuprofen. Und da habe ich, das ist auch schon bestimmt ein halbes Jahr her oder länger. Es gibt einen Social-Media-Account, der Apotheker. Das ist ein Apotheker, der macht auch so ein Newsletter mit wirklich guten Hinweisen und so. Und der hatte mal so einen Thread geschrieben, wo er erklärt hat, dass die schmerzstillende Wirkung von Ibuprofen mit höherer Dosis nicht stärker wird. Das heißt, diese 400 Milligramm, die du nimmst als Erwachsener, sind die höchstmögliche schmerzstillende Dosis. Alles über 400 Milligramm ist nur noch umso besser entzündungshemmend.
Okay.
Fand ich total spannend. Kann auch jetzt sein, dass ich Mist rede und es 600 Milligramm waren. Nee, ich meine, es wären diese 400 Milligramm gewesen. Also das fand ich wirklich total spannend. Weil man neigt ja dazu und sagt, es tut sehr weh, ich nehme mal drei. Ja, ist egal. Die drei wirken gegen Schmerzen genauso gut wie eine, aber halt dreimal so stark gegen Entzündungen.
Interessant. Ich habe jetzt auch gerade probiert herauszufinden, warum das in Deutschland verboten ist. Das Parkemet habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Vielleicht haben wir Leute, die das wissen und uns Bescheid sagen können, was das Problem mit Parkemet ist.
Genau, Call to Action ist immer gut für die Community.
Genau. Das war deine Geschichte, glaube ich. Jetzt bin ich dran wieder, oder?
Ja, ich habe heute nur Kurzmeldung.
Ja, ich habe dann hier noch, was machen wir jetzt? Machen wir die Mysterien der Urzeit? Oder wir machen die zuerst, weil das andere heben wir uns für Schluss auf für die schöne Klammer. Also, Stonehenge. Wer hat Stonehenge gebaut?
Die Druiden.
Und wie sind die Steine dorthin gekommen?
Das sind Druiden, die können Steine überall hinzaubern.
Genau.
Keine Ahnung. Also vermutlich auf so das Übliche über Baumstämme gerollt, oder?
Genau, das war immer so eine Theorie. Man weiß ja mittlerweile sehr gut, wie Stonehenge zumindest mal steinmäßig aussieht. Also man hat die ja wirklich alle ausreichend erforscht und weiß genau, die Steine kommen von da, die Steine kommen von da und so weiter. Diese 74 Megalithe, also die großen Trümmer, die da überall rumstehen, die hat man ja auch schon entsprechend untersucht und weiß, dass die vermutlich entsprechend kommen. Also die stehen in Salisbury Plain, da steht es. Und die Hypothese bis jetzt war, oder die weit verbreiteste Hypothese war, dass die Steine schon da waren, wie die angefangen haben, das zu bauen, weil die von Gletschern in der Eiszeit da so hingebracht worden sind. Also die sind
und zwar genau in dieser Formation. Es ist ein Wunder.
Ja, genau.
Es ist ein Wunder. Nein,
aber die lagen halt da rum und dann mussten die noch zusammengesammelt werden, die mussten schon noch irgendwie bewegt werden. Aber man hat jetzt die Mineralien da entsprechend analysiert und festgestellt, nein, das ist wahrscheinlich nicht so passiert. Das waren Leute von der Uni in Australien, seltsamerweise, warum auch immer. Gut, weil in Australien wahrscheinlich keine Megalith-Trümmer rumstehen haben.
Ja, doch, diesen einen Megalith, aus dem sie dann in Jahrhunderten ein Stonehenge rausgemeißelt haben.
Genau. Jedenfalls, die haben das untersucht und haben da zwei Mineralien untersucht, Zirkon und Apatit. Und ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, weil ich sie auch nicht verstehe, aber im Wesentlichen kann man gucken, aus dem einen Zirkon kannst du was übers Alter rausfinden, das widersteht auch Zyklen von Verwitterung und Transport. Also Zirkon kriegt man chemisch und physikalisch nicht so leicht kaputt. Und das Apatit ist zwar weniger beständig, aber du kannst aus dem Apatit Informationen über Veränderungen im Umgebungsgestein rauskriegen. Und wie auch immer, die das im Teil gemacht haben, ich gehe davon aus, sie haben es ordentlich gemacht. Jedenfalls, wenn die Gletscher Gestein wirklich so von weiter nördlich, Schottland, Wales und so weiter, bis nach Salisbury transportiert hätten, dann hätte das eine mineralische Signatur im Gestein hinterlassen müssen. Hm. Ja, und das hätte man feststellen können, wenn man das entsprechend untersucht hat. Stattdessen haben sie was anderes gefunden. Sie haben gefunden, dass diese Steine wahrscheinlich aus West Woods stammen. Das ist so 25 Kilometer von Stonehenge weg. Und dann gibt es auch die kleineren Blausteine, was auch immer das für Dinger sind, die da rumstehen in Stonehenge. Die sind sehr, sehr ähnlich dem roten Sandstein von einer Ortschaft in Wales, die man 100 pro anders ausspricht, als ich es jetzt gleich tun werde, Mynyddbreseli, 230 Kilometer entfernt. Das heißt, in der Kreidezeit, wo dieses Salisbury Plain entstanden ist, da war das einzige Material, das da in der Kreide vorhanden ist, Zirkon. Und wenn jetzt die Gletscher Zirkon von woanders her transportiert hätten, dann hätte man das anderswo auch noch, hätte man das in dem finden müssen, weil in dieser Kreideschicht hast du keine anderen Mineralien, die da irgendwo dann auf dieses Stonehenge-Gestein Einfluss hätten nehmen können. Das heißt, diese Untersuchung hat jetzt eindeutig gezeigt, nein, waren keine Gletscher, die das da hingebracht haben. Die kommen von da eben, ja, die kommen eben da aus diesem Westwoods oder diesem walisischen Ort, und die Leute haben das halt dann, ja, dahin geschleppt. Also nicht geschleppt, sondern eben mit Landweg und Wasser, gibt es auch kleine Flüsschen und so weiter, und die haben das halt dann da entsprechend hingebastelt, die Steine. Ohne Aliens, ohne was auch immer noch gibt, irgendwie Atlantis-Bewohner, was da auch immer noch alles erzählt wird. Also da weiß man auch, wir wissen ja bei den Pyramiden auch, dass wir die Steine dahin gebastelt kriegen können, wenn wir das haben wollen.
Wenn wir das wollen.
Mit entsprechender Technik.
Das ist immer eine politische Frage.
Man muss es nur wollen.
Genau. Wir bleiben im Altertum und wenden uns Ötzi zu, dem Italiener.
Der auch mitgearbeitet an Stonehenge. Der
hat auch an Stonehenge mitgearbeitet, genau. Ja, den haben sie, den untersuchen sie ja die ganze Zeit. Jetzt haben sie dann mal ein bisschen Gewebe von ihm genommen, haben sein Genom sich angeguckt und haben bei dieser Genanalyse Fragmente der Desoxyribonukleinsäure des Hochrisikotyps, Achtung, HPV-16 gefunden.
Okay.
Das heißt, Ötzi hat das Virus in sich getragen, das Gebärmutterhalskrebs auslöst.
Ach.
Krass, oder?
Ja, ja, gut, HPV haben ja die meisten Menschen.
Ja, ja, und gleichzeitig haben sie es auch noch gefunden in den Überresten eines 45.000 Jahre alten Menschen aus Sibirien.
Und jetzt weiß man, die haben was gehabt miteinander.
Die haben was, genau, die hatten was miteinander. Diese Ferkel. Naja, jedenfalls ist das der älteste Nachweis von HPV bei Homo sapiens. Also das ich finde das auch total faszinierend. Und heute sind wir so weit, und darum habe ich das überhaupt nur mitgebracht, heute sind wir so weit, dass wir dieses Ding im Grunde ausrotten können. Mhm. Die HPV, gegen HPV, also es ist ein Virus, das Krebs auslöst. Viren können Krebs auslösen.
Ja.
Ist auch was sich noch nicht überall rumgesprochen hat tatsächlich. Und dagegen kann man sich impfen. Also man kann praktisch sich mittelbar gegen Krebs impfen, nämlich den Gebärmutterhalskrebs. Und die Impfung ist zumindest in Deutschland empfohlen ab 9 Jahren. Wird empfohlen, bis 14 Jahre sollte man die durchgeführt haben. Auf jeden Fall aber bis zum ersten sexuellen Kontakt, also bis zum ersten Geschlechtsverkehr. Weil so viele Menschen das haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du es bei deinem ersten Mal übertragen kriegst, extrem groß ist. Das gilt auch für Jungs. Die kriegen keinen Gebärmutterhalskrebs, aber die übertragen das dann weiter, und dann kriegen die Mädchen Gebärmutterhalskrebs. Das heißt, alle Kinder sollten idealerweise gegen HPV geimpft werden. Dann würden wir das Ding innerhalb einer Generation ausgerottet kriegen.
Ja, das
können
wir
ausgerottet kriegen können, was wir auch mit den Masern machen könnten, aber wir sehen ja gerade, wie das in die Hose geht, in den USA beispielsweise. Ja.
Alles richtig, was du sagst. Ich möchte noch ergänzen, und wahrscheinlich habe ich es in diesem Podcast eh schon mal ergänzt. Natürlich kannst du dich auch gegen HPV impfen lassen, wenn du deinen ersten sexuellen Kontakt schon hinter dir hast.
Ja, denn, natürlich, ja.
Denn das ist auch durchaus sinnvoll, denn du hast gerade etwas gesagt, was, HPV 16?
HPV 16, ja.
Ja, genau. Es gibt jede Menge HPV-Viren, und du musst nicht alle haben auf einmal. Ah, okay. Das heißt, das hilft dir auch. Und ja, es kann durchaus auch sein, dass du keine HPV-Viren hast, auch wenn du schon durchaus sexuelle Kontakte hattest. Also klar. Das kann sein, man kann es auch austesten lassen. Also wenn du es gerne wissen willst, kannst du dich gerne mal irgendwie einen Abstrich machen lassen. Das ist bei Männern, bei Frauen kann ich es nicht sagen, bei Männern, ich habe das mal gemacht, ist es, gehört zu den unangenehmeren Erfahrungen meines Lebens. Also ich habe gedacht, ja, Abstrich kann nicht so schlimm sein. Selbst wenn es ein Abstrich in der, wie heißt das Ding, wo was wo in der Penis drin ist, wo das Urin rauskommt?
Harnröhre.
Entschuldigung, ja, das mir gerade kein gefallen. Also kann auch nicht so arg sein, aber ja, ja, im Wesentlichen schrubben die mit dem Pfeifenreiniger da rum.
Ja, da genau. geht auch schlimmer. Blasenspiegelung hatte ich mal, da schieben sie dir.
Ja, hatte ich auch.
Das war eins der fiesesten Erlebnisse, das ich je im medizinischen Sektor hatte.
Nee, also ich hatte Blasenspiegelung auch und tatsächlich, die ist noch angenehmer als der HPV-Abstrich, weil da das Ding, die müssen da wirklich was rausschrubben da beim Abstrich.
Ja, okay, stimmt.
Egal, aber wie gesagt, man kann es machen, wenn man will, und dann weiß man genau, ob man jetzt HPV-Viren hat oder nicht. Und wie gesagt, ich kenne auch Leute, aus Privatgründen gehe ich jetzt nicht in Details, welche Leute das sind. Und
Namen veröffentlichen wir in den Shownotes. Ja,
ich kenne Leute, die halt durchaus schon älter sind und sexuelle Kontakte hatten und keine HPV-Viren. Ah, also cool. Es kann sich durchaus lohnen, auch als erwachsener Mensch sich zu impfen. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, in Österreich ist die HPV-Impfung für Leute von 9 bis 21 gratis.
Ah ja.
Und für 21 bis 30 gilt, wenn die erste Impfung bis 31.12.2025 in Anspruch genommen wurde, dann kann die zweite Impfung noch bis 30.06.26 auch gratis erfolgen. Mhm. Also früher war bis 30 gratis, jetzt ist nur noch bis 21 gratis. Aber trotzdem, wenn ihr da drunter fallt, 9 bis 21 und uns zuhört hier in Österreich, lasst euch impfen.
Schnelles Googlen führt dahin, dass zumindest vereinzelt Krankenversicherungen, also hier, kostenlos von 9 bis 17 und je nachdem, was für eine Krankenversicherung du hast, übernehmen die das auch noch bis ins Ende deiner 20er Jahre in Deutschland. Mhm. Ja, und selbst wenn es Geld kostet, wenn man es übrig hat, wenn man dieses Geld übrig hat, es ist wesentlich sinnvoller, sich so eine Impfung zu holen, als fürs gleiche Geld irgendwie in ein Restaurant essen zu gehen oder was auch immer.
Genau.
Wobei die Frage ist, was es kostet, weil wenn das eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland ist, wird das wahrscheinlich auch in solchen Mengen hergestellt und beschafft, dass diese Impfung keine hunderte Euro kosten wird, wie irgendwie so ein Hepatitis-Ding oder irgendwie sowas.
Ja, keine Ahnung. Ein rätselhaftes Objekt.
Wie heißt es? Wie heißt es?
Wolke. Ich glaube, es hat keinen Namen.
Wolke.
Nein. Ja, das ist ganz interessant. Also man hat im September 2024 einen Stern beobachtet, einen sonnenähnlichen Stern, der plötzlich 40 Mal schwächer geleuchtet hat als vorher. Also wirklich so quasi, pips, war er weg, 40 Mal schwächer als vorher. Und das passiert eigentlich nicht. Also der Stern hört nicht einfach auf zu leuchten, wenn er irgendwie jetzt das Supernova wird, was sonnenähnliche Sterne ähnlich machen, dann wird er sehr viel schneller, wird nicht dunkler. Also es war kompliziert herauszufinden, was da eigentlich passiert. So ein Verdunkelungsereignis in dem Ausmaß, das ist sehr, sehr selten. Sowas beobachten wir in der Astronomie kaum. Mhm. Mittlerweile haben wir herausgefunden, was es ist, nämlich eine dunkle Wolke. Und diese Wolke, also wirklich eine sehr, sehr dichte, große, dunkle Wolke, die ungefähr 8,5 Monate lang vor dem Stern war, aus unserer Sicht, und deswegen ihn verdunkelt hat. Und jetzt fragst du natürlich, warum? Was ist das für eine Wolke?
Naja, das Universum ist doch voller Wolken.
Ja, aber normalerweise nicht diese Art von Wolken. Also diese großen Wolken, diese wirklich kosmischen Wolken, die Dunkelwolken, wie sie dann auch passenderweise heißen, das sind Dinger, die sind ein paar hundert Lichtjahre groß oft.
Oh, okay.
Also wenn die da irgendwo vorbeiziehen, ich meine, das haben wir noch nicht, so, wir sehen das, dann sind die schon einfach weg. Also es ist nicht so, dass der Stern plötzlich weg ist. Was könnte das denn sein?
Irgendwas?
Ja, sie haben halt sich das genauer angeschaut, wie der Stern angefangen hat, dunkler zu werden. Haben gesagt, okay, da ist irgendwas, das müssen wir uns anschauen. Und haben dann sofort Beobachtungszeit beantragt, sie auch bekommen und festgestellt, nee, dem Stern geht's eh gut. Der Stern macht weiterhin das, was er macht. Aber sie haben halt eine Wolke gesehen und konnten dann entsprechend auch ein bisschen die Zusammensetzung der Wolke untersuchen und haben festgestellt, ja, da ist Gas und Staub drin, klar. Es ist aber auch viel metallisches Zeug dabei. Und metallisch heißt jetzt nicht nur Eisen, sondern metallisch heißt in der Astronomie auch andere schwere Elemente. Und haben auch festgestellt durch diese Messungen, dass das Ding ungefähr 14 astronomische Einheiten vom Stern weg ist. Ungefähr so, das, was bei uns der Uranus ist, bisschen, ist grob Uranus ungefähr. Und tatsächlich sich um den Stern herum bewegt.
Ist da ein Stern geplatzt, ein Planet geplatzt?
Ja, genau, das ist die Hypothese, weil, wie gesagt, der bewegt sich rundherum, ist dann aufgrund ihrer Ausdehnung, die hat ungefähr halt so 250 Tage vor der von dem Stern von uns aus gesehen, braucht insgesamt, habe jetzt gerade die Zahl nicht aufgeschrieben, wie lange sie rundherum braucht, aber halt ja ein bisschen länger. Und dann kannst du dir halt auch die entsprechenden Verdunkelungen genau anschauen. Da kannst du dann ein bisschen was über die Form der Wolke rausfinden. Du siehst, dass der Stern sich allmählich, also langsam, nicht schlagartig verdunkelt, wenn die Wolke sich davor schiebt, und langsam auch wieder entsprechend heller wird, wenn sie weg ist. Das heißt, du hast jetzt keinen Ring zum Beispiel, ja, oder keine dünne Scheibe, sondern wirklich eine ausgedehnte, dickere Struktur. Und die Frage ist, ja, normalerweise so Wolken, die lösen sich ja auf. Also jetzt in unserer Atmosphäre, die Wolken, die machen deswegen Wind und sowas.
Ja gut, aber die haben, das ist, da wirken ja ganz andere Kräfte drauf.
Naja, in dem Fall ist ja die Frage. Normalerweise auch in die Wolken im Weltall lösen sich halt nicht auf, weil da der Wind geht, sondern da hast du Strahlungsdruck vom Stern und leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also auch im Laufe der Zeit, selbst wenn da jetzt irgendwo eine Explosion...
Aber diese Wolke, das hört sich aber so an, als hätte diese Wolke einen Orbit um irgendwie ein Zentralgestirn oder wie ein paar andere Planeten auch noch, und die wirken ja gravitativ alle aufeinander und halten das Ding halt im Gleichgewicht, würde ich jetzt vermuten.
Nein.
Schade. Also, ich dachte,
normalerweise würde sich so eine Wolke halt einfach im interstellare Wolke, so, wenn da jetzt mit zwei, keine Ahnung, Asteroiden zusammenkrachen und dann gibt es eine Staubwolke, die löst sich auf im Laufe der Zeit, die verteilt sich. So.
Ja, genau.
Und das ist auch bei größeren Dingen der Fall. Und natürlich, ja, Gravitationskraft von anderen Himmelskörpern in der Umgebung, die haben einen Einfluss, aber die sorgen eher dafür, dass die sich auflösen, ja, weil die ziehen dann halt an dieser Wolke und an den näheren Teilen der Wolke stärker als an den weiter entfernten Teilen der Wolke. Das heißt, die sorgen eher für eine zusätzliche Diffundierung. Was du brauchst, ist eine Wolke mit ausreichend großer Masse, dass sie quasi dagegen halten kann. Also die Masse der Wolke selbst muss groß sein, dass sie diesen äußeren Kräften, die dafür sorgen wollen, dass die Wolke diffundiert, dass die sich eben entsprechend nicht auflöst. Das heißt, du kannst ausrechnen, wie groß muss die Masse der Wolke sein, damit die überhaupt noch da ist und wir sie sehen können, und kommst drauf, naja, deutlich mehr als Jupiter, Vielfaches der Jupitermasse.
Und das ist groß.
Ja, ist auch eine große Wolke.
Okay,
und die Frage ist jetzt, wenn du da so viel Material hast, Vielfaches der Jupitermasse, normalerweise liegt es nicht einfach so rum. Also wenn es einfach so rumliegt, im Laufe der Zeit entsteht da draus halt irgendwie, ja, kleiner Stern oder brauner Zwerg oder sowas. Aber da ist ja schon ein Stern und alles. Also das, was die jetzt sagen, ist, naja, das ist kaputt. Also das ist doch eine Kollision entstanden.
Krass.
Da muss irgendwas passiert sein. Irgendwelche Dinger sind da zusammengestoßen. Vielleicht zwei große planetare Körper oder sowas.
Na, die müssen aber auch, ich meine, wenn du so eine riesige Masse zu pulverisieren, da muss ja schon noch was ganz anderes Riesiges kommen.
Also, naja, zwei große Planeten, planetengroße Körper sind da irgendwie zusammengestoßen und haben dann halt aus ihren jeweiligen Trümmern diese große Wolke gebildet. Und das ist interessant, weil dieser Stern ist jetzt kein junger Stern. In jungen Sternen, ja, passiert sowas ständig. Andauernd, da hast du andauernd irgendwelche Kollisionen und so weiter, bis sich dann irgendwie alles beruhigt hat und die Planeten so bleiben, wie sie sind. Aber der ist schon alt, der Stern. Mhm. Der ist ein paar Milliarden Jahre alt, also ein etabliertes Planetensystem. Und das ist interessant. Also man sieht, dass ich zitiere jetzt die Forscherin, deren Vorname ich mir nicht gemerkt habe, irgendwas mit K, aber Zakamska heißt sie mit Nachnamen. Und
Claudia passt da sehr gut vor, finde ich.
ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sagt sie, zum ersten Mal sehen wir Hinweise darauf, dass selbst in ausgereiften Planetensystemen noch große katastrophale Ereignisse stattfinden können. Das ist eine wichtige Erinnerung daran, dass das Universum niemals statisch ist. Oder, wie ich es ausdrücken werde, wir könnten alle sterben jederzeit.
Ja, weil nämlich der Mars mit der Erde zusammenstößt.
Ja, könnte passieren.
Ja, sicher, also die Planeten müssen nur in der richtigen Konjunktion stehen. Dann kann alles,
Konstellation, wenn sie in Konjunktion steht, ist der einzige Zuschauer, was nicht passieren kann.
Ah, okay,
in Konjunktion.
Aber also, ja, wie dem auch sei, du hast ja von Astrologie ja sowieso keine Ahnung.
Ja, ähnlich.
Das letztens auch irgendwie, weil ich wieder Fernsehen geguckt, ich gucke ja gern lineares Fernsehen, ich finde es ja total lustig, irgendwie dem ausgeliefert zu sein, dass andere bestimmen, was du gucken sollst. Und da war dann auch so eine dieser Nachmittagssendungen vom Norddeutschen Rundfunk diesmal. Und die haben allen Ernstes, ich weiß nicht, da saß dann eine Frau zu Gast, eine Moderatorin saß da, und die haben allen Ernstes das Gespräch eröffnet mit, ja, wir sind ja dasselbe Sternzeichen, ach was. Und dann haben die sich erstmal über Astrologie unterhalten. Glaubst du denn an sowas? Ja, aber nur, wenn es seriös erstellt worden ist, das
Horoskop. Ja, genau, natürlich.
So ein unfassbar, dass die sich nicht schämen, so einen Scheiß zu senden. Also die haben überhaupt keine Selbstachtung, die Leute.
Ich glaube, die meisten, ich glaube, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, die schlicht einfach nicht wissen, dass Astrologie Quatsch ist.
Ich erwarte von jemandem, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Menschen interviewt, dass er weiß, dass das Unsinn ist und dass das ein Thema ist, das man nicht irgendwie behandelt, als wäre es ein ganz normales Thema wie alle anderen auch.
Ich erwarte das auch, aber vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der Hinsicht erwarte ich mir nicht mehr als vom Rest der Bevölkerung, weil ich sehe das ja eben in Österreich. Wir haben im österreichischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen seit Jahrzehnten eine entsprechende Astrologiesendung. Gerda Rogers ist dadurch die populärste Astronomin, ich kann vermutlich sagen Astronomin, weil die meisten Leute werden sie wahrscheinlich für eine Astronomin halten, obwohl sie ja Astrologin ist, aber die kennt jeder Mensch in Österreich, wenn ich sage Gerda Rogers, alle wissen, wer sie ist, weil die seit Jahrzehnten ihre eigene Radiosendung hat im Öffentlich-Rechtlichen und Wahnsinn. Dann auch natürlich im Fernsehen vorkommt. In ORF 2 Frühstücksfernsehen, was jeden Morgen läuft, jeden Mittwoch, gibt es da die astrologischen Wochen Zusammenfassung. Um den Jahreswechsel rum hast du...
Ich meine, wir haben zwei Werkzeuge, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das eine ist die Wissenschaft, das andere ist der Journalismus. Ja? Es gibt genau zwei Werkzeuge, sich der Wahrheit so gut wie möglich anzunähern, und eins davon ist Journalismus, und die machen ihren Job einfach nicht. Das meine ich mit Selbstachtung. Also wer als Journalistin, als Journalist solches Zeug behandelt wie ein ganz normales Thema und nicht wie einen Wahn, der verfehlt seinen Job komplett. Das meine ich. Entschuldigung.
So ist es halt.
Ich habe auch in Redaktionen gearbeitet, in denen die Hälfte der Belegschaft geglaubt hat, Homöopathie sei eine alternative Behandlungsmethode für irgendwas.
Pflanzliches Zeug. Ja, genau. Was es nicht ist, aber Astrologie, da gibt es in Österreich keine irgendwie geartete Distanz. Also auch um den Jahreswechsel rum gibt es in den Bundesland-Nachrichten oder sonst wo Nachrichtensendungen, Magazinen, wird dann halt ganz ohne irgendwie was die Astrologin so und so hergeholt, die halt dann erzählt, was das neue Jahr bringt. Und wird halt genauso interviewt wie, keine Ahnung, wenn du jetzt da den Politikwissenschaftler sitzen hättest und dir erzählt, was da das ist. Also da, ich glaube, es ist tatsächlich jetzt nicht Unwilligkeit, sondern wissen es einfach nicht. Das kam nie vor.
Es ist deren Job. Aber das ist deren Job, das zu wissen. Der Job des Journalisten ist, sich der Wahrheit so gut wie möglich anzunähern. Und dafür hat er Werkzeuge. Wenn er die einsetzt, dann muss er notwendigerweise dabei rauskommen, dass über über Astrologie nicht seriös zu reden ist.
Aber guck mal, wenn du jetzt sowas machst und ich lade jetzt einen Physiker ein in meine Sendung und eine Biologin, dann setze ich mich nicht vorher hin und google mal, ist Physik eine echte Wissenschaft oder Quatsch?
Das ist richtig,
aber für die Leute ist das wahrscheinlich genauso. Die hören, da kommt jetzt eine Astrologin, und die kommen genauso wenig auf die Idee zu checken, ob Astrologie eine Wissenschaft ist, wie sie auf die Idee kämen, wenn da jetzt eine Biologin auftaucht. Das ist meine Hypothese. Für die ist das einfach seriös. Fertig. Das
weil ist so seriös wie Logie anderes. Hinten dran steht, ne?
Ja, keine Ahnung.
Vielleicht oder kann der österreichische Rundfunk mich als Solalalogen einstellen, dann erzähle ich immer irgendwas.
Darauf zurückzukommen, Konjunktion ist, wenn ein Planet von der Erde aus gesehen genau auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne steht. Also das ist die einzige Situation, wo die wirklich nicht zusammenstoßen können, wenn die Erde und Mars in Konjunktion
sind. Das sagst du jetzt, aber die Wissenschaft weiß auch nicht alle Antworten, Florian.
Genau.
Die erste Nacht, wenn wir irgendwo sind, ist ein Phänomen, das ich an mir fast immer beobachte. Die erste Nacht in einem fremden Bett oder in einem neuen Bett schlafe ich extrem schlecht. Ich schlafe schlecht ein, ich schlafe schlecht durch, ich wache gerädert auf. Das ist in Hotels so, das ist bei Freunden so, das ist überall, egal wo ich bin. Stellt sich raus, den Effekt gibt's wirklich. Und der heißt der erste Nachteffekt, und der kommt von der Amygdala. Das ist dieses Ding in deinem Gehirn, der Mandelkern, der macht Emotionen, also vor allen Dingen Angst und solche Sachen und vor allen Dingen auch Wachsamkeit. Und was passiert im Gehirn ist, wenn du in einer unbekannten Umgebung versuchst zu schlafen, schaltet deine Amygdala auf erhöhte Wachsamkeit, hält dich also unter Alarmbereitschaft, weil könnte ja sein, dass da hinten aus der Tür, die du noch nie geöffnet hast, ein Löwe kommt oder irgendwie sowas. Ja, also es gibt tatsächlich einen biologischen Mechanismus, der ist in unserer Amygdala, die schaltet auf Obacht, wenn wir in einer unbekannten Umgebung uns schutzlos machen wollen, was wir ja letztlich sind, wenn wir schlafen. Das fand ich ein total interessantes Teil. Also ja, es ist keine Störung, es ist gar nichts, sondern es ist ein biologischer Effekt, den wir da haben. Es ist der erste Nachteffekt. Er kommt aus der Amygdala. Und wo haben wir ihn erforscht? In Mais.
Ach, okay. Dachte, es sind nämlich Hotels oder sowas, aber...
Mäusehotel. Im Mäusehotel und dann haben sie auf der Mäuseorgel gespielt. Ja, das war es auch schon wieder mit der Amygdala. Ich heute nur Kurzmeldung.
Ja, ich habe jetzt meine letzte Nachricht.
Letzte Meldung.
Ja, die passt sehr gut zur ersten Meldung von mir. Okay. Denn wir haben mit wir haben mit Latein angefangen. Und was ist ein weiterer Grundpfeiler der gutbürgerlichen klassischen Bildung? Was musst du können? Latein und was musst du lesen haben? Goethe.
Goethe.
Goethe. Der Dichterfürst.
Der Dichterfürst, genau. Ja. Der versoffene, spielsüchtige.
Aber Goethe, das ist tatsächlich sehr interessant, das werden auch die meisten wissen, hat ja nicht nur gedichtet, sondern er hat auch ganz viele andere Sachen gemacht. Er hat sich auch sehr viel naturwissenschaftlich interessiert. Und unter anderem gibt es sehr viel Zeug von ihm. In der naturwissenschaftlichen Arbeit gibt es eine große Sammlung, ist in Weimar alles anzuschauen und hat sich auch mit Harz beschäftigt, mit Bernstein. Mhm. Ja, also jetzt hat sie auch mit Farben beschäftigt, seine Farbenlehre und so weiter alles und hat aus dem Bernstein Linsen geschliffen und so diverse optische Phänomene gesucht damit und so weiter. Und man hat ja nichts weggeschmissen von Goethe, gar nichts. Da liegt irgendwie alles noch rum, was er noch irgendwie liegen hat, irgendwelche Papierschnipsel, alles, was irgendwo von Goethe ist, liegt noch irgendwo rum im Museum und unter anderem auch seine ganzen Bernsteine, die Bernsteinsammlung. Und die haben jetzt Leute von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena untersucht. Und die haben sich diese Sammlung angeschaut und festgestellt, ha, was findet man im Bernstein?
Eingeschlossene Fliegen.
Genau, ja, in dem Fall waren es keine Fliegen, sondern in einem Fall war es eine Ameise. Mhm. Sie haben eine Ameise gefunden, ein Ameisenfossil. Und es wäre schön gewesen, wenn das eine unbekannte Art gewesen wäre.
Ja, natürlich.
Goethe-Ameise nennen können, aber war eine bekannte Art. Ctenobetulus göpperti, 1868 ist die anscheinend entdeckt worden. Also die hat man darin gefunden, hat man schon gekannt, aber die ist so gut erhalten wie nie zuvor. Und man hat sie so detailliert beschreiben können wie nie zuvor. Du hast da wirklich in dem Artikel, in den Shownotes, haben die wirklich so mit dem deutschen Elektronen-Synchrotron, Diesel in Hamburg, haben sie so eine Synchrotron-Mikrocomputertomographie gemacht. Das ist quasi also CT mit dem Teilchenbeschleuniger im Wesentlichen. Und das ist wirklich ein extrem cooles Bild.
Das ist ja auch ein Teilchenbeschleuniger auf einer
Art, aber, und die haben wirklich gesagt, die konnten, ich zitiere jetzt von einem Artikel, neben feinen Härchen am Körper konnten die Forschenden sogar erstmals in ihr Inneres blicken und endoskeletale Strukturen im Kopf- und Brustbereich sichtbar machen. Das heißt, du hast das Ganze auch digital wiederbeleben können. Es gibt wirklich ein 3D-Modell, kannst du dir online anschauen von dieser Ameise. Und die dient jetzt so als Referenz, damit du halt wirklich weitere Funde im Bernstein entsprechend besser klassifizieren kannst und so weiter. Und du kannst natürlich auch mit dem ganzen Sachen Rückschlüsse, wenn du weißt, dass die Ameise so ausschaut, wie sie ausschaut und so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, kannst du dann wirklich auch so ein bisschen was rausfinden über die Zeit, in der sie gelebt hat. Also kannst du ein bisschen so Ökologie entsprechend untersuchen. Man geht davon aus, dass diese Ameise große Nester in Bäumen gebaut hat, was dann eben auch, weil da entsprechend das in wärmeren Gebieten damals halt viele Bäume gab. Und wer auf Bäumen lebt, landet auch schon mal im Harz drin und so. Also das ist, wenn das nicht Goethe-Ameise gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht so spannend gewesen. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Erstens, weil es gut zum Latein passt und weil ich da auch gleich eine Podcast-Empfehlung aussprechen kann. Kennst du den Goethe-Podcast von Markus Anhäuser und Thomas Schmuck?
Nee.
Ein sehr, sehr schöner kleiner Podcast. Ich weiß gerade nicht, wie viele Folgen, 19 Folgen gibt es. Die machen so alle paar Wochen mal eine Folge. Markus Anhäuser, Wissenschaftsjournalist.
Kenn ich, ja.
Genau. Und Thomas Schmuck ist der, ich weiß nicht, wie sein offizieller Titel ist. Er ist der Chef der naturwissenschaftlichen Sammlung von Goethe in Weimar. Also alles, was nichts mit Dichtung zu tun hat, mit Büchern und Gedichten, alles andere. Der ganze naturwissenschaftliche Kram ist sein Ding. Und der macht mit Markus gemeinsam einen Podcast, wo sie halt ausschließlich über die naturwissenschaftliche Arbeit Goethe sprechen.
Ach, ja. Das ist interessant.
Und der ist sehr, 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 also es geht hier zum Beispiel ja, über Goethes im Fossilien oder über die Eiszeit. Ja, Goethe hat sich über alles Gedanken gemacht und wie die Erde entstanden ist. Und,
der war auch Alchemist, oder?
Nee, das war Newton. Also wahrscheinlich war Goethe das auch, weiß ich nicht. Aber, und ja, die Farbenlehre natürlich alles. Also er hat über Dinosaurier sich Gedanken gemacht. Also alles ist drin. Und ich habe auch mal mit ihm, mit den beiden eine Folge aufgenommen. Da ging es um Astronomie von Goethe und Mathematik bei Goethe. Hat viel Spaß gemacht. Und es ist wirklich ein sehr, sehr meditativer Podcast, wenn man so will. Also allein so Thomas Schmuck, der hat eine sehr, sehr, ich sag mal, meditative Stimme und die lassen sich auch ruhig Zeit beim Reden, also die gehen da die Themen durch in aller Ruhe und sprechen das und Thomas bringt immer wieder mal irgendwelche Ausstellungsstücke mit in den Podcast. Ab und zu sind die beiden auch gemeinsam. Ich glaube, in der aktuellen Folge war Markus Anhäuser tatsächlich bei Thomas im Museum in Weimar und haben sich da alles angeguckt und so weiter. Also es ist kein einer dieser modernen Podcasts, die ganzen Agenturen und Medienleute rausschmeißen. Aber es ist ein wirklich, wirklich schöner, schöner Podcast zu dem Thema, wo es vermutlich sonst keine Podcasts gibt. Und den kann man sich, wenn man so mal eine Stunde durch den Wald spaziert oder irgendwie sowas, da passt der ideal dazu, sich sowas anzuschauen. Findet man unter goethe-podcast.de.
Und in den Shownotes wird sofort abonniert, finde ich super. Ja. Und jetzt wird's ein bisschen schwierig. Also, liebe Männer.
Ah, Entschuldigung, ich erwähne es deswegen, weil in der letzten Folge, der aktuellen Folge, reden Sie genau über die Ameise. Darum habe ich das nicht erzählt. Ja,
gut. Okay. Macht ja nichts. Ja. Aber ja. Liebe Männer, ihr müsst jetzt möglicherweise sehr tapfer sein. Mhm. Australische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, es kommt sehr wohl auf die Größe an. Ich rede natürlich über den Penis. Sie haben tatsächlich mehreren hundert Frauen computergenerierte Männerfiguren, also Bilder von computergenerierten Männerfiguren mit Penissen und bestimmten Körpergrößen, bestimmter Statur und sowas vorgelegt. Also haben, ne, das waren so die Variablen, also Körpergröße, Körperstatur, Penisgröße. Das waren so die Unterschiede zwischen den Männern. Und haben gesagt, hier, wer ist denn attraktiv, wer ist nicht attraktiv? Ja, was sie den Probandinnen nicht gesagt haben, ist, es geht um den Penis, sondern es geht um alles. Ne? Also wer ist insgesamt attraktiv? Stellt sich raus, der größere Penis steigert die sexuelle Attraktivität.
Ich habe die Nachricht auch gesehen und wollte gerade mit dem Aber kommen, aber du kannst das gerne, mach du das Aber.
Aber nicht durchgehend. Also wenn du da jetzt irgendwie so einen halben Meter hängen hast, bist du nicht sexuell attraktiver als jemand, der da 20 Zentimeter hat.
Ja, beim halben Meter bist du tot, oder?
Weiß ich gar nicht. Es gibt ja tatsächlich Menschen, also es gibt sogar eine Fernsehdoku, die ich mal gesehen habe, da geht es um diese Riesenpenis. Also ein halber Meter vielleicht nicht, aber das war schon wirklich
Doku, beängstigend. Fernsehdoku, Holger.
Nee, das war ZDF, glaube ich sogar.
Jedenfalls, wir schauen uns alle gerne Dokus an.
Also ab einer, sie nennen es mittleren bis etwas überdurchschnittlicher Größe, gibt es einen Plateau-Effekt. Also ab da steigert sich die sexuelle Attraktivität nicht mehr. Das heißt, man könnte es auch so rumformulieren, ein unterdurchschnittlich großer Penis macht sexuell unattraktiv. Tatsächlich waren aber Körperbau und Fitness wesentlich wichtiger als die Penisgröße, haben sie dann gesehen. Also je größer der Mann, je breiter die Schultern, je schmaler die Taille, war er wesentlich attraktiver als schmächtigere Männer, die aber einen größeren Penis hatten. Interessant dabei ist, sie haben auch Männer sich angeguckt und haben gesehen, zwei Dinge. Männer überschätzen, wie wichtig Frauen die Penisgröße ist. Also glauben, dass ein sehr, sehr großer Penis einen sexuellen Vorteil bieten würde, was er nicht tut, sondern ein bisschen größer als durchschnittlich ist völlig ausreichend. Durchschnittlich ist, wenn man es mal googelt, erigiert 13 Zentimeter. Das ist jetzt nicht so viel.
Ja, und vor allem muss ja irgendwie, wenn man mit dem Penis sexuell Erfolg haben will, dann muss man den erstmal irgendwie herzeigen. Und das idealerweise sollte man das in einer Situation tun, wo man sich schon ausreichend nahe ist, dass man eine gewisse Grundsympathie hat, weil ansonsten, wenn ich den Penis unaufgefordert herzeige, dann habe ich vermutlich deutlich weniger sexuellen Erfolg.
Vor allen Dingen Probleme mit der Polizei hinterher.
Ja, also ist es wahrscheinlich durchaus verständlich, dass die Attraktivität dann auch anders durch die Körperform und so weiter, Fitness irgendwie ein bisschen bestimmt wird.
Weil das ist sieht man ja im Gegensatz zum Penis. Interessant ist bei Männern. Männer haben sie sich nämlich auch angeguckt und haben gesehen, Männer betrachten einen größeren Penis als stärkeren Gegner. Und zwar auch im Kampf.
Wenn er einen halben Meter groß ist, habe ich schon Angst davor. Da kannst du ganz ein Prügel damit.
Genau, ein Prügel. Dad-Jokes zum Ende der Sendung. Ja. Nee, aber das finde ich auch ganz spannend. Also aus der Penisgröße leiten Männer ab, ob ein Kampfesgegner, also die Stärke des Gegners im Kampf vor ihm ist. Also aus der sexuellen Gegnerschaft leiten sie eine insgesamte Gegnerschaft ab. Aber auch da gilt, der Körperbau ist insgesamt wichtiger als der Penis. Ich zitiere einen der Forscher: Obwohl der menschliche Penis in erster Linie der Übertragung von Sperma dient, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass seine ungewöhnliche Größe sich eher deshalb entwickelt hat, um Frauen anzulocken und weniger zur Abschreckung anderer Männer. Warum haben Sie das denn da hängen? Nun ja, mein Herr, ist.
Ja, okay, gut, aber wenn du jetzt irgendwie, wenn ihr einen kleinen Penis habt und euch deswegen stört, du hast gesagt, mit Fitness kann man es wieder ausgleichen.
Mit also, Fitness, genau.
Mit Fitness schließen wir daraus, die ganzen Fitness-Fuzzis im Fitnessstudio haben alle einen kleinen Penis, sagst du.
Das, gemessen an den Autos, mit denen die vorfahren, ja. Kann ich mir das irgendwie vorstellen, ja. Ja. Das war's. Wir können Werbung machen.
Wir können Werbung machen. Ja, Penisse sind immer gut für Werbung. Ich habe aber keine Werbung zu Penissen, sondern nur Werbung zur Wissenschaft. Also nur insofern, als dass ich wo auftrete und mein Penis mit dabei sein wird, aber nicht sichtbar. Also das ist jetzt das Letzte,
was ich zu Penissen sage.
Ja, natürlich gibt's wieder diverse Termine. Ich werde jetzt vor allem mit meiner Sternengeschichten-Show unterwegs sein in Österreich. Sternengeschichten live war ich jetzt schon vor kurzem in Österreich, da gab es die Österreich-Premiere der Show in Wien. Habe auch Wissenschaft-Hörer getroffen und Hörerinnen. Habe mich sehr gefreut. Und auch in Salzburg habe ich die getroffen. Also die Shows gab schon. Aber das ist vielleicht auch für die süddeutsche Hörerschaft interessant. Sternengeschichten live gibt es ja in Süddeutschland nicht mehr so wirklich in diesem Jahr und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nicht. Aber ich bin damit am 20. Februar in Wörgl. Und das ist ziemlich nah an der deutschen Grenze.
War ich doch schon mal in
Tirol.
Wörgl.
Ist das? Also,
ja, da, stimmt, kann man da fährt man immer dran vorbei, wenn man auf die Brennerautobahn will und
genau,
so.
Genau, ja, genau. Das ist, mit Tirol ist generell schmal, also da ist man gleich Italien und Deutschland. Aber Wörgl, da kommt, ist so ein Stückchen östlich von Innsbruck, eben an der, da beim kleinen deutschen Eck. Also, wenn ihr da in Süddeutschland lebt und gerne mal Sternengeschichten live sehen wollt, Wörgl am 20. Februar ist die nächstgelegene Location für euch. Kommt dahin. Es wird vermutlich genauso schön und nett und unterhaltsam, wie es bei den letzten Shows geworden ist. Ich werde mir auch wieder eine Spezial-Sternengeschichte ausdenken, extra für Wörgl, die es ausschließlich in Wörgl zu hören gibt und nirgendwo sonst. Da könnt ihr gern hinkommen und dann gibt es das nächste Mal Sternengeschichten live in Oberwaltersdorf. Da kommt man von Deutschland aus nicht so leicht hin. Das ist ein Stück südlich von Wien. Aber
ein bisschen wie die Alpenfestung von, aber ja.
Ja, das ist halt ein kleiner Ort da, die aber ein nettes Theater haben. Ist Ungarn. Ungarn ist nahe dran. Also wenn ihr aus Ungarn kommt, keine Ahnung, könnt ihr da auch hinkommen. Oder ihr kommt halt aus Niederösterreich oder aus Wien, kann man auch schön nach Oberwaltersdorf fahren, in die Bettfedernfabrik, so heißt es dort. Da gibt es auch Sternengeschichten live und dann gibt es Sternengeschichten live noch am 28. Februar, also 26. Februar Oberwaltersdorf, 28. Februar Linz. Und Linz gibt es nur noch wenige Restkarten, da gibt es glaube ich noch so 10, 15 Tickets, weiß ich gerade nicht auswendig, vielleicht haben sie noch eine Reihe aufgemacht dazu. Aber Linz, da ist schon relativ voll. Das ist Sternengeschichten live und für alle, die jetzt in Ostdeutschland leben, die habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe nach Süddeutschland gesagt, Ostdeutschland, da gibt es keine Sternengeschichten live oder schon, aber erst im Herbst. Dafür gibt es dort am 29. März, was auch schon bald ist, das Universum live mit Ruth und mir machen wir in Magdeburg im Moritzhof eine Podcast-Show Das Universum und Ruth ist mit ihrem Planetarium auch dort.
Oh cool.
Ja, sie reist nicht mit dem Lastenfahrrad an, aber es gibt, glaube ich, am Tag davor, am 28. einige Planetariums-Live-Shows von ihr, für die man sich auch schon Karten kaufen kann. Und ansonsten bin ich halt wieder mit Science Busters unterwegs, mit unserem Weltuntergang für fortgeschrittene Programm. Vor allem jetzt im Februar noch in Wien, am 21. in Wien, am 22. in Wien, am 1. März in Wien. Und dann fahren wir aber auch schon bald nach Deutschland. Wir sind am 17. noch in der Burg Perchtoldsdorf und dann aber schon am 23. März in Berlin, am 26. März in Dresden, am 27. März in Leipzig und am 28. März in Erfurt. Und dann ist Ostern und dann haben wir uns vermutlich schon längst wieder gesprochen und ich kann neue Termine sagen. Bis dahin, lest und kauft mein neues Buch, Die Farben des Universums oder mein Sternengeschichten-Hörbuch oder, ja, macht nichts davon, je nachdem, wie ihr Bock habt. Aber wenn ihr Bock habt auf Wissenschaft, dann freut es mich, wenn ihr Wissenschaft von mir gut findet und entsprechend konsumiert. Und mehr habe ich, glaube ich, nicht mehr zu bewerben.
Siehst du, ich würde mich einfach nur freuen, wenn alle Erde und Umwelt abonnieren würden.
Macht das auch, ja.
Den Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Da geht es halt um Forschung tatsächlich am Planeten sozusagen, an der Lithosphäre, der Atmosphäre, der Kryosphäre und alle Sphären, die es da so gibt.
Auch die Florian Freistetter.
Bitte was?
Auch die himmlische Sphäre.
Natürlich.
Wo die Engel wohnen.
Ja, die Klangschalen. Ja.
Sehr gut, ja, passt. Dann höre ich mir das auf jeden Fall an.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.